Ich würde erst mal ganz kurz schauen und mich bedanken, wie zahlreich Sie an so einem wunderbaren Sommerabend hier bei uns erschienen sind. Freut uns natürlich sehr. Und da wir jetzt so viel von den beiden Communities gehört haben, möchte ich doch mal einmal kurz fragen, wer von Ihnen sich denn tendenziell eher in der Nachhaltigkeits-Community verorten würde? Wer würde sich tendenziell eher in der Digitalisierungs-Community verorten? Also, wir brauchen von Ihnen Adressen, um unsere Verteiler aufzubessern. Wer würde sich denn schon in der Mitte, so ich arbeite an der Schnittstelle, verorten? Guck mal, wächst. Und wer sagt, habe ich mit beiden überhaupt überhaupt nichts mehr zu tun, ich bin heute hier, um erstmal über beides zu lernen. Die Verteiler müssen wir noch finden. Gut, alles klar. Ich freue mich auf einen sehr, sehr interaktiven Abend mit Ihnen. Wir werden gleich noch 4 Personen dazu holen hier oben. Aber ich möchte auch noch mal neben Slido ganz dringend die Einladung aussprechen, dass wir keine Barrieren für die, die nicht so unbedingt tippen und tipseln wollen, kreieren heute Abend, sondern es wird auch Mikrofone geben, um dann eben an der Diskussion teilnehmen zu können. An dieser Stelle freue ich mich ganz stark, weil wir gesagt haben, es braucht einen gesellschaftlichen Austausch im Grunde genommen darüber. A, wie kann Gestaltung von der Digitalisierung funktionieren? B, wie kann eine Transformation Richtung Nachhaltigkeit funktionieren? Und wie kriegen wir das im Idealfall so miteinander verbunden, dass beide fröhlich nach Hause gehen? Das ist heute Abend so ein Stück weit unser Ziel. Und ich möchte deshalb jetzt erstmal meine 4 weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier hoch bitten. Das ist einmal Markus Beckedahl. Er ist Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, die sich sehr stark als Monitoring und Watchdog in die Debatten einmischen und gleichzeitig auch Gründer von der Republika, die ja jedes Jahr in Berlin viele Menschen aus dem digitalen Raum zusammenbringt. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du heute Abend hier bist. Als nächstes möchte ich auf die Bühne bitten Joanna Breidenbach. Sie ist Kulturanthropologin und hat ein bisschen die philosophische Perspektive angekündigt heute Abend. Sie ist Mitbegründerin von BetterPlace.org, was so eine Crowdsourcing-Spendenplattform ausmacht, und auch von BetterPlace Lab, die sich besonders darauf fokussieren, wie können digitale Technologien für das Gemeinwohl eingesetzt werden. Joanna, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Christian Kulig möchte ich gerne noch mit dazu bitten. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Bitkom, die ja die digitale Wirtschaftsperspektive stark machen und sich da auch sehr breit aufgestellt haben. Er wird heute Abend besonders für den Bereich Wirtschaft und vor allem Technologien, in dem Bereich ist er unterwegs, sprechen, damit diese Perspektive auch nochmal stark gemacht wird heute hier. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und das Kommen. Last but not least, in der alphabetischen Reihenfolge, die Judith Simon, angereist von der Universität Hamburg. Da ist sie Professorin für Ethik in der Informationstechnologie und arbeitet vor allem zu ethischer, erkenntnistheoretischer und politischer Fragen und deren Zusammendenken im Kontext von Big Data und Digitalisierung. Also aus der Perspektive werden wir auch bereichert. Vielen herzlichen Dank. Wir haben als Start vereinbart, dass jede und jeder, die jetzt hier dazugekommen sind, einmal völlig losgelöst, auch von dem, was wir von Herrn Messner gehört haben, erstmal kurz für sich formulieren, was denn für Sie so die relevanten neuen Trends der Digitalisierung sind und auch das in Beziehung setzen zu Ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit. Und ich würde einfach vielleicht mal beginnen. Wollen wir mit der Technologie beginnen?
Können wir machen.
Wunderbar.
Ja, ich habe mal 2 ganz knackige, vielleicht provokative auch und ich glaube sehr lebensnahe Thesen mitgebracht, die wir einfach mal vielleicht so in den Raum stellen können. Die eine ist, es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, auf den Kulturwandel des Menschen als primäre Anker zu setzen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Und zwar deswegen, weil wenn man sich anschaut, es gibt ja verschiedene Studien über den ganzen Lebenszyklus hinweg, was ist das, was am nachhaltigsten ist, ist es, keine Kinder zu kriegen. Weil der Mensch ist natürlich der, der Ressourcen verbraucht und nicht nachhaltiges Wirtschaften und Leben verantwortet. Warum ist das so? Das ist biologisch begründet, wenn man sich die Verhaltenswissenschaften anschaut, die Ergebnisse, die produzieren. Ist ganz klar. Es ist einfach eben, wir sind als Mensch dazu eher in der Neigung, bequem und man könnte auch sagen faul zu sein, Energie zu sparen. Das ist evolutorisch eben ein Vorteil gewesen, energiesparsam zu leben, sowohl körperlich als auch geistig. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, warum Nachhaltigkeit schwierig ist, denn das erfordert heutzutage viel Planung und viel geistigen Aufwand. Das heißt, es ist schlichtweg einfacher, nicht nachhaltig zu leben. These 1. Die These 2 ist die, dass Technologien heutzutage dabei helfen können, dass wir dennoch extrem nachhaltig leben können. Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte des technologischen Fortschritts, aber ganz oft waren Technologien nicht nachhaltig. Und die haben dazu geführt, dass wir, Studien Club of Rome, kennen Sie alle, dass wir über unser Maß die Ressourcen der Erde verbrauchen. Wir stehen aber jetzt an einem Zeitalter, wo durch neue Technologien und vor allem digitale Technologien auf einmal ein Einklang herrschen kann mit Innovation und Nachhaltigkeit. Ich will zwei Beispiele Ihnen geben. Einmal aus dem beruflichen Kontext, das papierlose Büro. Haben nicht alle, versuchen alle. Wenn es denn klappt, ist das was, was natürlich, wir missten gerade aus und versuchen umzustellen bei uns noch in den letzten Winkeln. Und was da an Papier zusammenkommt, und wir sind nur ein 140-Mann-Betrieb, das ist Wahnsinn. Wenn man das mal hochrechnet, was also da an Papier gespart werden könnte, würde einen enormen Impact haben weltweit. Zweites Thema, vielleicht 3D-Druck. Heutzutage Maschinen, die sind sehr gut gebaut, die sind lange im Einsatz. Es gibt nicht immer Einzelteile, wenn was kaputt geht, werden die dann oft recycelt oder entsorgt. Durch einen digitalen Zwilling kann ich bestimmte Komponenten nachdrucken lassen und einbauen. Im privaten Umfeld ganz genauso. Wer hat alles so ein Smartphone? Wahrscheinlich jeder. Die wenigsten haben noch eine Digitalkamera, einen Videorekorder, die Verkaufszahlen von Atlanten gehen zurück, ein Festnetztelefon hat auch niemand mehr, weil es ist eben alles quasi substituiert in einem Gerät. Zweites Beispiel, Video on Demand. Wir schauen mittlerweile unsere Filme bei Netflix und Co. Dafür muss nicht eine einzige DVD gedruckt werden und verschickt werden, sondern über digitale Daten kann ich die Millionen zugänglich machen, ohne dass dafür Ressourcen eingesetzt werden müssen. Das vielleicht so als zwei Thesen zu Beginn. Das heißt, welche Zukunft wollen wir gestalten? Ich glaube, eine, die uns bei dem abholt, wie wir sind, nämlich grundsätzlich faul, die aber trotzdem Nachhaltigkeit quasi vorantreibt und technologische Innovationen möglich macht.
Also da würde ich ja direkt die Kulturanthropologin drauf ansetzen, oder?
Genau, dazu würde ich gerne, eigentlich habe ich gedacht, ich spreche vielleicht ein bisschen später, aber da würde ich jetzt gleich einhaken. Manches deckt sich mit dem, was du gesagt hast, anderes würde ich anders sehen, weil ich glaube, dass der Mensch sich kontinuierlich verändert. Ja, und dass wir auch das ganz, ganz bewusst in den Augenblick nehmen müssen. Wenn ich mir über dieses Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit Gedanken mache, dann bin ich vor allem mit einem konfrontiert, nämlich, dass wir eine Krise unseres Weltbilds haben. Ja, dass wir aus einem sehr rationalistischen auf eine nationale und wissenschaftliche Weltbild davon dem kommen und dass wir jetzt aber in einer globalen digitalen Welt leben. Und dass einfach dieses Weltbild, was wir haben und das Bewusstsein, was dahinter steckt, dass das einfach zu dieser neuen Welt nicht passt. Ja, und dass wir mit Einstein eine neue Denke brauchen, um die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu lösen. Weil ich glaube, jeder von uns, wir haben ja das Wissen, wir haben die Technologie, wir haben in vielen Bereichen haben wir die Ressourcen, um eigentlich schon so zu leben, wie wir denken, dass es nachhaltig ist in den Grenzen unseres Planeten und auf eine Art und Weise, die der Menschenwürde und der Lebensqualität des Menschen viel besser täte, als wir es heute tun. Aber aus irgendeinem Grund findet das ja nicht statt. Ja, und ich erlebe es ja auch an mir. Ich weiß bestimmte Sachen und ich weiß die aber nur. Und ich habe sie nicht wirklich verkörpert und verinnerlicht. Und das beschäftigt mich jetzt, wenn ich über Digitalisierung heutzutage nachdenke. Dann interessiert mich, wie können wir diesen Schritt machen von dem Wissen hin zum Fühlen, hin zum Spüren, hin zum wirklich aus uns heraus ganz natürlich so agieren, dass wir Verantwortung auf eine andere Art und Weise übernehmen. Und ich glaube, dass die digitalen Dynamiken, die hinter diesen ganzen Glitzer-Tools und Technologien, mit denen wir konfrontiert sind, stecken, dass die uns da unheimlich weiterhelfen können. Weil wenn ich mir Digitalisierung anschaue, dann geht das einher auf eine viel subtilere Art und Weise mit einer Veränderung unseres Weltbilds hin zu einer dezentralisierten Welt. Dirk Messner hat eben gesagt, das ist die Konzentration, aber ich würde dem entgegenhalten. Wir sehen auch eine ganz, ganz starke Dezentralisierung, der sogenannte Longtail des Internets, der natürlich jetzt durch neue Technologien wie die Blockchain nochmal massiv gefördert wird. Und dadurch werden Hierarchien obsolet. Wir sehen einfach, dass die Welt viel, viel fluider wird. Ja, unsere Welt wird viel, das Internet ist in einem konstanten Beta. Alles ist in einem konstanten Prozess der Veränderung begriffen. Es wird alles viel fluider, viel schneller in Echtzeit. Und das sind Veränderungen, die dann noch darauf stoßen, dass das Internet ein globales Medium ist. Also dass wir herausgefordert werden, unsere Vorstellungskraft wirklich im globalen Raum anzuwenden. Und das überfordert uns wahnsinnig, aber es ist auch aus meiner Sicht ein evolutionärer Push, der uns dazu zwingt, mehr Vielfalt, mehr Komplexität zu beinhalten und damit irgendwie klarzukommen. Und für mich sind die interessantesten Ansätze, die darauf abzielen, wie wir Digitalisierung und auch die Gefahren, die mit Digitalisierung einhergehen, und die ganzen Probleme, die wir in dem Umweltbereich und in der Nachhaltigkeit haben, wenn wir die verbinden dadurch, dass wir uns eben mehr unserer Innenseite, nicht nur den technologischen Innovationen und sowas zuwenden, sondern was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Welche inneren Kapazitäten brauche ich als Mensch, um mit einer Welt, die im Außen immer unstabiler wird, klarzukommen? Ich muss nämlich selbst in mir viel stabiler werden. Ich muss Sachen wie Selbstkontakt, Selbstreflexion, Metareflexion, solche Kompetenzen erlernen. Und deswegen ist für mich der zentrale Ansatz bei dieser Frage, die wir heute diskutieren, dass wir ganz, ganz viel in Bildung investieren. Dass Bildung wirklich von der Schule, vom Kindergarten an darauf abzielt, dass wir dieses Wachstum, was die Digitalisierung uns quasi aufdrückt, dass wir damit einfach klarkommen, damit wir sie beherrschen und steuern können und nicht davon beherrscht werden.
Das war jetzt erstmal eine positive Nachricht. Vielleicht müssen wir nicht aufhören, uns zu reproduzieren, sondern die Menschen transformieren. Nur wie, ne? Jetzt würde ich ja trotzdem noch mal überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen können wir uns denn besonders gut vielleicht transformieren oder wird das Leben sich orientieren an den nachhaltigen Lösungen vielleicht einfacher? Da würde ich jetzt erstmal vielleicht an Herrn Becketal weitergeben mit Netzpolitik, also politischen Rahmenbedingungen, und dann holen wir uns noch mal die Ethik dazu, wo wir auf der kleinen Nudge-Ebene der Algorithmen und etc. landen.
Erstmal, dass dieser Nachhaltigkeitsdiskurs oder der Digitalisierungsdiskurs in der Nachhaltigkeits Community angekommen ist. Vor 10, 15 Jahren haben wir die ganze Zeit noch Ansprechpartner gesucht und waren froh, wenn wir Webseiten fanden, aber wenig Ansprechpartner dahinter. Insofern begrüße ich den Versuch oder auch die Bemühungen, quasi Brücken zu schlagen, sind dringend notwendig, weil eigentlich leidet der ganze Diskurs darunter, dass man zu wenig über Nachhaltigkeit nachdenkt. Unsere ganzen Infrastrukturen könnten viel nachhaltiger sein, wenn man das von vornherein berücksichtigen würde. Ein Beispiel für nachhaltige Infrastrukturen ist, dass man halt eigentlich zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung in Schulen radikal auf freie Software setzen könnte und sollte. Freie Software beschreibt Software, die nach dem Source Code offen ist, die wiederverwendet werden kann, die, wo man auf Wiederverwendung aufbauen kann. Beispiele wie Linux oder der Firefox zeigen, dass das sehr gute Mittel sind, um emanzipatorische Infrastrukturen zu schaffen, auf die dann alle zugreifen können, die auch einsehbar sind, die auch kontrollierbar sind. Stattdessen haben wir in den letzten Jahren eher das Problem bekommen, dass wir auf der einen Seite die Dezentralisierung der Einzelnen haben, auf der anderen Seite aber eine sehr starke Konzentration auf wenige Plattformen. Also wir könnten ein sehr dezentrales Netz haben, was auf offenen Standards aufgebaut ist, was auf freier Software läuft, was ja eigentlich auch der Fall ist. Wir haben aber zugelassen, dass quasi eine weitere Schicht da drauf gebaut wurde. Und diese Schicht besteht aus Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Co. Und während wir das uns noch anschauen, während wir auch alle diese Services nutzen, weil sie ja einfach sind, weil sie uns ermöglichen, mit anderen dezentral zu vernetzen, begeben wir uns aber in eine sehr, sehr tiefe Abhängigkeit hinein, so dass wir auf einmal abhängig sind von Infrastrukturen, von Plattformen, die jeden Tag einseitig die Regeln ändern können und es auch tun. Und hier haben wir große Herausforderungen, wie wir damit umgehen. Auf der einen Seite brauchen wir Alternativen und diese Alternativen müssen wir fördern, diese Alternativen müssen wir voranbringen, damit wir auch irgendwann dann mal wieder raus können aus Facebook und Co., woanders hingehen können zum Kommunizieren. Aber wir brauchen auch vor allen Dingen mehr Durchsetzung von Rechten gegenüber diesen Plattformen. Ich habe immer noch kein Verständnis dafür, dass halt beispielsweise WhatsApp mittlerweile eine so marktbeherrschende Stellung hat, dass 92% der unter 30-Jährigen bei WhatsApp sind, weil sie dort sein müssen, weil sie sonst keinen sozialen Kontakt mehr in der Schule oder so haben oder den Flurfunk nicht mitbekommen. Aber warum haben wir keine Rechte zu sagen, wenn WhatsApp als nur ein Beispiel eine so marktbeherrschende Stellung hat, warum haben wir kein Recht dabei zu sein? Warum haben wir kein Recht, wenn WhatsApp uns rausschmeißt, einfach zu sagen, ich will da aber wieder rein? Ähnliches gilt für Diskussionen auf Plattformen, wo die Meinungsfreiheit eigentlich tangiert ist. Facebook ist ein so mächtiger öffentlicher Raum geworden, dass dort politische Diskurse, gesellschaftliche Diskurse stattfinden. Warum habe ich kein Recht, dabei zu sein? Warum habe ich nicht das Recht, wenn Facebook aufgrund seiner Content-Moderation irgendwann mal findet, dass meine Beiträge gelöscht werden, dagegen Einspruch einzulegen und damit durchzukommen? Das sind jetzt nur mal wenige Beispiele, bevor ich jetzt ausufere. Ich kann gerne gleich noch mehr Beispiele bringen. Aber was ich damit sagen will, auf der einen Seite müssen wir radikal offene Standards, freie Software, dezentrale Alternativen fördern und auch nutzen. Auf der anderen Seite müssen wir, wenn wir uns schon als Gesellschaft so abhängig machen von wenigen Unternehmen, diese radikal demokratisch kontrollieren und unsere Regeln und Rechte dort durchsetzen.
Also soziale Infrastrukturen, öffentliche Räume kuratieren, haben wir in private Hände abgegeben. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung zu, welche Ethik und Orientierung im Umgang mit Big Data und seiner Verwertung und natürlich auch dem Bauen von Plattformen, auf denen Kommunikationsflüsse stattfinden können. Wie würden Sie da dran anschließen oder nochmal ganz andere Themen bei uns mit reingeben?
Ich habe tatsächlich natürlich auch, bevor ich hergekommen bin, kurz nachgedacht, wie ich die zwei Themen überhaupt verlinken würde. Und da gibt es natürlich, also tatsächlich, ich beschäftige mich primär mit Big Data und KI als einer eher zugrunde liegenden Technologie. Und ich habe gedacht, okay, es gibt einen ganz naheliegenden Bezug zwischen den beiden, nämlich sowas wie Ressourcenschonung. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite Chancen, das hatten wir schon, aber eben auch Herausforderungen. Und zwar auf der einen Seite Smart City oder Optimierung von Ressourcen durch digitale Technologien, Mobilität in bestimmten Kontexten. Da ist genauso gut irgendwie in der öffentlichen Verwaltung, Infrastruktur, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite hat man bei diesen ganz konkreten Energiefragen, da gegenüberstehen dann Fragen von, wo liegen die Datenzentren, sozusagen welche Energieressourcen werden verbraucht für Digitalisierung, für Blockchain und so weiter. Also das ist jetzt mal dieser ganz naheliegende Bezug Digitalisierung, Nachhaltigkeit in einem konkreten Sinne. Und der weiterführende ist natürlich dann trotzdem das, was auch schon in dem Eingangsstatement war, die Frage ist, was ist denn der Sinn von nachhaltigem Leben und was ist der Sinn von, also sozusagen, wenn man eine positive Vision da schaffen würde, wo kann man denn da Querbezüge herstellen? Und ich glaube, die vier Punkte, die vier schiefen Ebenen sind ja auch welche, die sehr wirkmächtig sind im Kontext von Gefahren, eben Fragen der Ungleichheit. Und ich würde auch dem zustimmen, dass die Konzentration ein dominanteres Motiv ist auf einer rein ökonomischen Ebene und das sozusagen nicht so wahnsinnig viel gewonnen ist, wenn man auf der Konsumentenebene noch hinten im Longtail irgendein Produkt billiger bekommt, weil sozusagen die Konzentration woanders stattfindet und das ist verbunden mit Machtfragen. Also wer hat Macht, wer hat Zugriff, wer sieht und wer wird gesehen, wer gibt Datenpreis und wer hat sozusagen Zugriff auf diese Daten. Und was mir dann das nächste eingefallen ist, in beiden Fällen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, gibt es, glaube ich, oft ein geteiltes Gefühl der Hilflosigkeit. Nämlich der Frage, wenn das Kind doch schon in den Brunnen gefallen ist, im Kontext von Big Data andererseits und Klimawandel auf der anderen Seite, was kann meine individuelle Einzelhandlung dann überhaupt noch tun? Also das ist zumindest ein Motiv, was wir oft auch in der Arbeitsgruppe haben. So, was bringt es denn, wenn ich jetzt verschlüssel oder wenn ich einen Dienst nicht nutze, mit sehr hohen, teilweise persönlichen Kosten, eben Ausschluss aus sozialen Netzwerken, wenn ich WhatsApp nicht nutze oder was auch immer. Also ich muss persönlich zahlen, ich zahle einen Preis, der kann ökonomisch sein, der kann sozial sein, der kann kognitiv sein und man fragt, aber man ändert das System nicht. Und das ist, glaube ich, ein ähnliches Motiv, die Frage, wie einzelne individuelle Handlungen aggregieren, was die überhaupt ändern können. Und ich glaube, deswegen wird es eine Kombination sein müssen, zwischen einerseits trotzdem noch individuell zu handeln in der eigenen Kapazität und auf der anderen Seite aber eben auch eine Regulierung und Strukturierung auf einer kollektiven Ebene. Und da ist das Recht natürlich ein Instrument, was da ganz wichtig ist, Kartellrecht oder Datenschutzgrundverordnung, unterschiedliche Rechtsinstrumentarien, die durchgesetzt werden müssen, aber auch eben Fragen des Technologiedesigns, also welche Art, wie kann ich Technologien schon so entwickeln, dass sie bestimmte sozusagen Gemeinwohlorientierung oder sagen wir einen Ausgleich von individuellem Nutzen und Gemeinwohl herstellen können. Also ich glaube, deswegen werden wir, wenn wir in eine konstruktive Zukunft gehen wollen, dann werden wir sozusagen eine Kombination zwischen diesen Individualaktionen und dem individuellen Handeln und solchen eher kollektiven Fragen uns überlegen müssen.
Da habe ich hier jetzt eine Frage ganz oben gerankt auf Slido, die passt da wunderbar dazu, mit Gemeinwohlorientierung und individuellen Orientierung, und da kommt die Profitorientierung nämlich mit rein. Also kann eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung überhaupt funktionieren, solange sie sich einem in Klammern kapitalistischen Wachstumssystem unterwirft, in ihm stattfindet, es nicht gleich als Teil dessen, was transformiert werden sollte, mit begreift? Ganz kleine Frage, vielleicht nicht unwesentlich, wir können ja damit mal beginnen. Wer möchte?
Ja gut, also auf die Gefahr hin, dass ich als naiv gelte und dass ich nicht sehr deutsch bin, weil das mein Glas immer halb voll ist, würde ich sagen, ich beobachte in meinem Bereich, und das hängt natürlich damit zusammen, dass ich im Innovationsbereich tätig bin, dass ich mit sehr vielen Menschen zusammenkomme, die sich als Akteure des Wandels verstehen und dass es deswegen wahrscheinlich auch nicht repräsentativ ist. Aber ich sehe bei vielen Firmen, auch sogar bei den Großen, die wir heute angesprochen haben, ein Umdenken. Und das hat natürlich auch mit der Krise, der Kommunikationskrise, Facebook und Co. zu tun, wo man sieht, dass Unternehmen anfangen, doch auch an dem eigenen werbungsgetriebenen Geschäftsmodell das anzufangen zu hinterfragen, zu überlegen, wollen wir wirklich nur entlang von unserer Profitabilität, unserer wirtschaftlichen Profitabilität, ist das wirklich unser einziges Ziel, oder wollen wir nicht auch uns genauso dann darum kümmern, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, dass es der Umwelt gut geht, also so quasi Triple Bottom Line oder solche Erwägungen ins Spiel kommen. Ich bin nächste Woche in London, weil Google eine große Initiative zum Digital Wellbeing startet. Nun kann man sagen, das ist vollkommen irgendwie Marketing getrieben, ist es bestimmt auch. Und zugleich aber, Markus lächelt schon, und zugleich aber empfinde ich, dass wir, wenn man sich den Diskurs anschaut, auch gerade aus dem Silicon Valley kommend, dann sieht man, dass da ein etwas differenzierteres Menschenbild plötzlich aufploppt in den Köpfen von Entscheidern, die nicht mehr einfach nur so denken, ah ja, wieso, wie Mark Zuckerberg mal gesagt hat, wieso, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du doch alles transparent mit allen teilen, sondern dass es ihnen, dass da ein Bewusstseinsshift stattfindet, dass der Mensch vielleicht doch nicht einfach so eindimensional ist und dass auch Unternehmen nicht so eindimensional sein müssen. Deswegen würde ich sagen, solche Initiativen, die ein differenzierteres Menschenbild haben, ich sehe da drin eine ganz, ganz große Chance. Ich glaube, wir müssen die von allen Ecken und Enden, wie wir können, unterstützen. Und nicht denken, dass, weil das nun einmal so ist, dass wir ein werbefinanziertes Internet zum großen Teil haben, dass es deswegen so weitergehen muss.
Jetzt kennen wir das aus der Nachhaltigkeitsdiskussion schon relativ lange, ne, mit dem CSR-Berichte schreiben ist super und gerne wollen ist auch super, und dann kommen die Realitäten der Wettbewerbsfähigkeit und der Wachstumsmärkte, und je mehr Börsennotierung, umso weniger Chancen, kurzfristig auf Wachstumsziele zu verzichten. Hier wird genickt.
Ja, aber sie hat das Mikro.
Okay, es gibt ja noch ein paar hier.
Genau, weil die Ansage, dass wir uns sozusagen
genau,
zu Wort melden sollen.
Genau.
Ich bin notorisch skeptisch, sozusagen in Bezug auf die Bemühungen. Also ich muss sagen, ich bin da auch im Gespräch und ich unterhalte mich auch mit Leuten von Facebook und Google. Ist gar nicht so, dass ich da prinzipiell dagegen bin, aber ich bin da notorisch skeptisch in Bezug auf, was da sich ändert, wenn sich nicht die Geschäftsmodelle ändern. Weil in dem Moment, wo das Geschäftsmodell von Facebook auf Daten basiert, ist die Idee, dass sich irgendwas ändern wird, zu Datensparsamkeit oder Datenschutz einfach Humbug. Ja, das wird nicht passieren. Das ist was anderes. Das hängt sehr stark von dem unterschiedlichen Unternehmen ab, inwiefern die primär von personalisierten Daten abhängen oder nicht, inwiefern die werbeorientiert sind oder nicht. Und wenn ich sozusagen, ich meine, wenn Google sozusagen dringt in Parallelmärkte, das heißt, die haben es einfacher gegebenenfalls auch schon mal zu sagen, wir können uns von bestimmten Sachen verabschieden. Also ich bin da sozusagen notorisch skeptisch, was diese Selbstregulierung oder Ideen von, dass das sich zum Besseren bewendet. Ich glaube, manche Dinge müssen knallhart reguliert werden, und zwar genau die primär die Geschäftsinteressen, die primären Geschäftsinteressen von Unternehmen tarieren. Da braucht man gar nicht drauf zu hoffen, dass sich da was tut. Da wird geredet seit Jahren und Jahren und es tut sich nichts. Da habe ich einfach überhaupt kein Vertrauen. Das gleichwohl kann natürlich sozusagen, kann ich schon Unternehmen glauben, dass sie auch bestimmte Nachhaltigkeitsideen anstreben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber für Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit und Datenschutz braucht man da eben nicht so arg drauf hoffen, wenn man es nicht erzwingt.
Nö, ich habe ja jetzt eine Frage, du hast angefangen.
Wolltest du noch, Dirk?
Ja. Ich würde gerne zwei Punkte aufgreifen. Den ersten Punkt vielleicht zunächst mit den positiven Trends, die Sie skizziert haben, ne? Ich würde ihm gerne eine Reihe von Schockstarren entgegensetzen, die ich aus einer Serie von Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe über diese Thematik, Nachhaltigkeit, Transformation, Digitalisierung, wie kriegen wir das zusammen? Und das Bild, das sich für mich ergeben hat, war das folgende. Ich will Ihnen drei Beispiele geben, Schockstarre. Ne? Das erste Gespräch, das mir gut in Erinnerung geblieben ist, haben wir mit Wirtschaftsführern geführt. Ne? Und deren Wahrnehmung war, der technologische Wettlauf, der ist so schnell und so rasch und der Wettbewerb aus den USA und aus China so enorm. Unsere Zeitspanne ist sehr kurzfristig, 12 Monate, 24 Monate. Wir reden ja hier von Veränderungsprozessen in unserem Diskurs über viele Dekaden. Und es werden Pfadabhängigkeiten geschaffen im Augenblick, die sehr langer Natur sind. Ne? Also Kurzfristigkeit. Und aus dem Gespräch habe ich gelernt, die Unternehmen, mit denen wir da gesprochen haben, die sehen die Seiteneffekte, also was macht man mit der Privatheit, was wird aus der Demokratie unter den Bedingungen, die sich jetzt neu herausbilden, was wird aus der internationalen Arbeitsteilung und so weiter. Diese Fragestellungen sind durchaus realisiert, aber es gibt keine Zeit, sich ihnen zu widmen. Ich habe ein ganz ähnliches Gespräch dann geführt mit Umweltpolitikern. Vor 10 Tagen, 14 Tagen, europäische Ebene, europäische Umweltpolitik, nächster europäische Umweltplan. Und da habe ich diese Diskussion über Nachhaltigkeit und Digitalisierung eingeführt, die ja bisher oft in der europäischen Umweltpolitik keine Rolle spielt. Wenn Sie sich den Umweltplan, den letzten der Europäischen Union, der bis 2020 geht, anschauen, dann werden Sie den Begriff der Digitalisierung nicht finden. Ich habe ihn da eingeführt. Die Reaktion aus der Gruppe mehrheitlich war, unsere Nachhaltigkeitsdiskussion, die ist schon kompliziert genug. Jetzt kommen Sie mit nochmal so einer Komplexitätswalze daher. Besser nicht. Also Kopf in den Sand. Und mein dritter Gesprächsfaden, den ich Ihnen gerne skizzieren würde, Schockstarrer unter Bürgermeister. Grüne Bürgermeister, die sich zusammengesetzt haben, grüne Bürgermeister jetzt im Sinne von Nachhaltigkeitspionieren aus allen möglichen Parteien, die sich interessieren für Nachhaltigkeitsfragen und über Smart Cities zugleich nachdenken. Ne? In der Diskussion, die wir mit Ihnen haben, kann ich Ihnen mit Ihnen die Beobachtung teilen. Als wir angefangen haben, über Digitalisierung zu sprechen, hatten alle in 35 Sekunden die Nachhaltigkeitsfragen vergessen. Weil die Herausforderung der Digitalisierung an die Verwaltung, wo niemand ist, der das Problem versteht, wo niemand Erfahrung aufgebaut hat, was Artificial Intelligence bedeutet, wo die Gespräche mit den Unternehmen nicht gelingen, weil man den Eindruck hat, der Wissensvorsprung der Unternehmen vor diesen Verwaltungen ist so groß. Ne? Auch da also Schockstarre. Und das bedeutet, wir müssen Dialoge organisieren, damit wir diese Schockstarren lösen, ne? Damit wir diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu einem gemeinsamen Leitbild zusammenführen können, damit wir aus diesen jeweiligen Tunnels rauskommen. Alle möglichen Communities sind in diesen Schockstarren und Tunnels. Ein zweiter ganz kurzer Punkt noch, die kulturelle Frage. Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt und ich bin komplett anderer Meinung. Sie haben gesagt, kulturelle Veränderungen sollten wir lieber nicht diskutieren, weil die dauern sehr lange und möglicherweise sind sie unrealistisch. Immanuel Kant würde ich zunächst mal zitieren. Immanuel Kant hat gesagt, die Essenz der Aufklärung war die Veränderung der Denkungsart der Menschen. Lassen Sie das auf der Zunge zergehen. Was er meinte war, die Aufklärung hat das Bild, das Weltbild, Sie haben das angesprochen, ne? Das Weltbild davon, wie Menschen zu Menschen stehen, Menschenrechte, wie Menschen zu Staaten stehen, Rechtsstaat, über die Rechte von Menschen als politische Akteure gegenüber dem Leviathan, Demokratie, das waren Veränderungen in der Denkungsart der Menschen. Und wir brauchen jetzt unter diesen neuen Bedingungen, Nachhaltigkeitstransformation ist notwendig und Digitalisierung müssen wir einbetten in gesellschaftliche Normen und Wertesysteme. Wir müssen unsere kulturellen Muster verändern. Also für mich ist im Grunde genommen die kulturelle Frage die herausforderndere und relevantere im Vergleich zu einer reinen Betrachtung von Technologieentwicklungen. Ne? Und dann sind wir bei Bildung, dann sind wir bei Universitäten und bei Communities, die diese kulturellen Prozesse vorantreiben müssen.
Ich möchte noch einmal, ist eine Steilvorlage sowieso in Ihre Richtung, mit den Technologien nochmal anfangen. Sie hatten ja die steile These in den Raum gestellt, Streaming würde nicht den Ressourcenverbrauch steigen. Der Energieverbrauch ist natürlich immens. Und solange wir weiterhin fossile Energie einspeisen, ist da natürlich direkte Verbindung. Wie wird das reflektiert in Ihrem Verband bis hin zu auch, was würde das denn machen mit den Business- oder Geschäftsmodellen, wenn wir eine Bepreisung von Ressourcen und Energie hätten? Also wie wird das reflektiert?
Okay, also es sind jetzt mehrere Dinge aufgetaucht. Das wollte ich ja auch erreichen. Ich reagiere jetzt vielleicht direkt auf die Frage. Also die Energiethematik ist natürlich eine Ressource, die verbraucht wird. Und es ist eine, wenn es denn fossile Energien sind, die auch nicht außerhalb der nicht nachwachsenden oder nicht nach quasi kommenden Ressourcen liegt. Also völlig berechtigte Frage. Das hat nur per se nichts mit Digitalisierung zu tun. Also, dass ein Geschäftsmodell sich ändert und das Geschäftsmodell einmal heißt, ich drucke eine DVD und verschicke die und das Geschäftsmodell jetzt heißt, ich stelle dasselbe Produkt digital zur Verfügung, hat ja noch nichts damit zu tun, welche Energie verwendet wird, um beispielsweise die Daten zur Verfügung zu stellen oder die Druckerpresse laufen zu lassen. Das heißt, das würde ich einmal trennen an der Stelle. Also, dass die Digitalisierung jetzt nicht Ursache dessen ist, dass die Transformation im Energiesektor beispielsweise, die Umstellung auf nachhaltige Energieressourcen, dass das noch nicht schnell genug geht. Wenn ich aber in diese Richtung weiterdenke, das ist ja ein grundlegendes Ziel, was wir haben, dass wir sagen, wir wollen unseren Energiebedarf komplett auf Erneuerbare umstellen, sei es Wind, sei es Wasser, sei es Photovoltaik, und das als Prämisse anlege, dann ist natürlich das Geschäftsmodell, was digital funktioniert, deutlich ressourcenschonender als das, was vormals analog funktionierte. Das ist der Punkt, den ich an der Stelle machen wollte. Das zweite Thema des Kulturwandels, also vielleicht ordne ich das auch nochmal ein. Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Ich wollte nur, und das auch überspitzt formulieren, dass ich nicht glaube, dass alleine dadurch, dass wir drüber reden, aber bei allen anderen Dingen so bestehend bleiben, wie wir sind, dass wir dadurch eine flächendeckende Veränderung schaffen. Also ich glaube, und wenn wir über politikphilosophische Positionen auch reden, würde ich es vielleicht jetzt mit einem Hedonismus von Bernulf Kanitscheider halten oder mit einem Utilitarismus von Mill oder anderen, die sagen, wir sind erstmal per se lustorientierte Individuen und es muss halt so sein, dass wir natürlich kulturell uns verändern können, aber die Dinge, die auf uns zukommen, die müssen irgendwie für uns handhabbar sein in einem Alltag und akzeptabel. Und ich glaube, ganz einfaches Thema, nachhaltige Ernährung ist was, ich würde sagen, interessiert wahrscheinlich im Raum hier jeden. Wenn ich mir angucke, wie viele, ich glaube, es gibt über 100 Nachhaltigkeitslabel für Ernährung. Ich kann mich mit denen allen gar nicht beschäftigen, die sind zum Teil intransparent, das ist irgendwie furchtbar kompliziert und am Ende des Tages höre ich ganz oft, wisst ihr was, ganz ehrlich, da kaufe ich einfach das konventionelle Produkt. Eins der erfolgreichsten Startups in Berlin ist gerade Infarm, die also Vertical Farming betreiben. Was bedeutet das? Die bauen in einer kontrollierten Umgebung Salat, Tomaten, Gewürze, Pflanzen an, weil sie sagen, ihr könnt reingucken, wir stellen von mir aus sogar Kameras auf, die das überwachen, ihr könnt reingucken und hier ist kein Pestizid, Herbizid, Fungizid-Einsatz, wir überwachen das eben mit Sensorik und lesen das aus. Es wird nur so viel Wasser zugeführt, wie wirklich notwendig ist. Man hat höhere Ernteerträge als auf klassischen Feldern und all das ist quasi ein Nachhaltigkeitspaket, was wir mit unserem Produkt versprechen. Und das macht's einfach. Das macht's für mich als Konsumenten einfach, nachhaltig zu leben. Und ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen rausarbeiten will. Der Diskurs, und setze ich auch nicht hier, wenn ich daran kein Interesse hätte. Ich glaube, der Diskurs ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite brauchen wir, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, brauchen wir eben Produkte und Lösungen, sowohl für uns als Bürgerinnen, Bürger, Privatpersonen, als auch für Unternehmen, die es eben auch sehr einfach machen, nachhaltig zu leben und zu wirtschaften.
Mhm. Das ist ja super, oder Herr Beckedahl? Also die Bitkom steht jetzt mit Ihnen oder mit uns Seite an Seite. Wir brauchen umgehend eine Energie- und Ressourcensteuer, damit unsere Businessmodelle nachhaltig werden können. Wie gestalten wir denn dann so eine Steuer?
Da sollte man vielleicht Finanzexperten fragen. Also ich finde das gut, ich würde das unterschreiben, sollte man mal machen. Ich finde es auch gut, irgendwie von Bitkom hier so ein tolles Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und Umwelt zu hören, weil es gibt andere Probleme, die sich vor allen Dingen aus Produkten aus der Bitkom-Familie ergeben. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, diese ganzen smarten Geräte, die jetzt auf den Markt kommen oder schon auf dem Markt sind, die sind das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Also so ein Toaster mit einer App ist zwar möglicherweise relativ bequem, wenn man halt 2 Minuten morgens sparen möchte, um aufzustehen oder seine Kaffeemaschine per App bedient und so weiter, aber wollen Sie wirklich eine Kaffeemaschine mit App und vielleicht noch ein Mikrofon bei sich in der Küche stehen haben? Wer garantiert eigentlich, dass die Kaffeemaschine genauso lange funktioniert wie die Kaffeemaschine, die ich mal von meinen Eltern früher geschenkt bekommen habe, die sie mal aussortierten nach 20 Jahren, die immer noch weiter funktionierte? Die heutigen Produkte, die wir kaufen, da können wir froh sein, wenn die 2 Jahre lang durchhalten und 2 Jahre lang mit Software-Updates versehen werden. Und das ist nur die Mindesthaltbarkeit. Darüber hinaus kann man eigentlich sagen, naja, jede Kaffeemaschine mit App, die man jetzt heutzutage kauft, hat wahrscheinlich ein Verfallsdatum von 1 Jahr, vielleicht 2 Jahren. Danach sollte man sie eh aus dem eigenen Netzwerk entfernen, weil das halt eine offene Virenschleuder sein könnte, die gerade im Hintergrund dann irgendeinen Cyberkrieg gegen Polen fährt oder sonst was. Das ist aber eine der großen Herausforderungen, wie wir stehen. Ich will diese smarten Produkte haben. Von klein auf warte ich eigentlich darauf, dass ich endlich mal die Tastatur wegschmeißen kann und mit meinem Computer reden kann. Jetzt kann man mit ihm reden, jetzt will ich es aber nicht mehr, weil ich dem Teil nicht mehr vertrauen kann, weil ich nicht weiß, wer da mithört oder mithören möchte über bestimmte Sachen. Und auch hier kommen wir dann zu einer anderen Frage. Welche Infrastrukturen schaffen wir eigentlich gerade? Wenn man über Smart City und so weiter diskutiert, alles top, alles schön. Ich möchte auch eine Smart City haben, aber die Frage ist, welche Smart City möchte man haben? Ich möchte eine Smart City haben, die möglichst ökologisch den Verkehr steuert, dass möglichst wenig Ressourcen verschwendet werden, indem möglichst viele irgendwie ganz an einer Ampel stehen, wieder losfahren und so weiter. Ich möchte eine Stadt haben, die halt nachhaltig mit unseren ganzen Ressourcen umgeht. Ich möchte aber nicht eine Stadt haben, wo jetzt überall Sensoren eingebaut werden, die halt eine Komplettüberwachung betrifft entfachen kann. Und auch hier haben wir dann die Situation, wir müssen heutzutage bei sämtlichen Infrastrukturen, digitalen Infrastrukturen, die wir schaffen, bedenken, dass niemand garantieren kann, dass wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch in einem Rechtsstaat leben. Also wir müssen eigentlich jede technische Infrastruktur einem Erdogan-TÜV unterziehen, um halt auch zu wissen, wenn wir jetzt irgendwelche Gesetze schaffen, wenn wir jetzt irgendwelche Infrastrukturen schaffen, heute sind im EU-Rechtsausschuss Upload-Filter ein perfektes Zensurinstrument zum Schutz vor Urheberrechtsverletzungen verabschiedet worden. Wenn wir solche Instrumente jetzt schaffen, dann müssen wir extra darauf achten, dass sie halt so einen Rechtsstaat-TÜV haben, dass wir sie auch mal später kontrollieren können, dass sie nicht gegen uns verwendet werden können, weil auch das ist nachhaltig, weil hier geht's halt um unsere Grundrechte.
Okay, um aus der Paralyse rauszukommen, einmal verbinden wir uns jetzt mit denjenigen, die eine nachhaltige Geschäftsmodelle machen wollen und sagen, wir brauchen was, um diese Dematerialisierungsgeschichte mal ehrlich zu begucken und wie kommen wir da überhaupt hin. Als zweites geht es ja um das Kuratieren der neuen Räume und dem, was damit auch passieren kann. Der Erdogan-TÜV, Frau Simon, haben Sie sich schon mal über den Erdogan-TÜV Gedanken gemacht bei der Verwendung von Big Data, wie sowas aussehen könnte oder wie die Smart Cities sich widmen könnten oder wappnen könnten und einer integren Verwendung der Daten, die dort sensorisch abgegriffen werden können?
Also ich glaube, was man sich klar machen muss, man muss immer gucken, wer besitzt die Backbone von irgendwas. Also wem gehört die Infrastruktur, auf diese Smart Cities dann laufen muss und wie zentral oder dezentral ist und wie viele Player sind da involviert. Im Fall von Amazon haben wir eben aufgrund von Nützlichkeit, und ich fasse mir da durchaus an die eigene Nase, je gestresster man ist, je weniger Zeit man hat, umso eher ist man sozusagen willens, noch schnell abends was bei Amazon zu bestellen, anstatt sozusagen langwierig durch die Stadt zu laufen. Also das ist genau, da würde ich auch anschließen an dieses Bequemlichkeitsmotiv. Ja? Also sozusagen, und in dem Moment, wo Leute unter Druck, unter Zeitdruck, unter Ressourcendruck sind, auch finanziell optimieren, es gibt ja einen Grund, warum so viele Leute bei Amazon einkaufen. Ne? Und auf der anderen Seite stärkt das natürlich einen Player im Hintergrund, der auf der einen Seite eine unglaubliche Marktmacht hat, auf der anderen Seite eine unglaubliche Datenfülle über die Käufer. Das sind 2 doppelte Probleme, die aber zusammengehören. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie weiten das auf, nicht nur auf Ihre Digitalgeräte, sondern auf Ihren Kühlschrank, auf Ihre Heizung, auf die Waschmaschine, also sozusagen, es sind ja noch viel mehr Daten, es ist ein viel genaueres Bild. Also wir können einmal die Blickwinkel drauf werfen, was macht das mit der Kenntnis über den Nutzer? Wie genau weiß dann ein Unternehmen, und hinter dem Unternehmen stecken natürlich auch ganz viele andere Datenbroker, also es gibt ja, ne, das wird ja alles zusammengeführt, das ist das eine Problem. Und das andere sind wirklich diese Marktmachtsprobleme. Und da muss man schon fragen, inwiefern man da dezentrale Systeme schaffen muss. Es müssen auch nicht alle Informationen zum Funktionieren, zum Beispiel von so einem Smart Meter, müssen nicht alle Sachen immer in die Cloud geschickt werden. Also die Frage ist auch, muss nicht bestimmte Dinge einfach überhaupt nicht in die Cloud, weil die da gar nichts verloren haben? Muss ich bei meinem, als Konsument, ich habe jetzt einen Saugroboter, ich bin ganz stolz, seit kurzem so ein Saugding, und habe dann natürlich aber bewusst, genauso wie bei dem neuen Herd, sozusagen mich gegen die WLAN-Option entschieden, weil ich genau nicht wollte, dass das irgendwo hinfunkt.
Ja, und dann frage ich mich auch, warum muss man alles in die Cloud funken? Das nutzt, also das optimiert überhaupt nicht den Staubsauger noch sonst was. Und ich glaube, solche Entscheidungen, also man muss immer zusammendenken, was ist sozusagen die Überwachung, also das geht zusammen, ja? die Konzentrations- und die Marktmachtfragen und andererseits diese Überwachungs- und Detailgenauigkeit. Und da muss man ansetzen und sozusagen intervenieren, einerseits durch Dezentralisierung, aber auch durch eben Datenschutz oder andere rechtliche Möglichkeiten. Und öffnet dann aber gegebenenfalls eben auch wieder kleineren Playern und kleineren Unternehmen die Tür. Das ist nämlich immer das, sozusagen, wenn man mit Wirtschaft und sozusagen ab und zu mal manchmal auf dem Panel sitzt, ist immer so Anti-Regulierungstendenz und da muss man, denke ich, auch mal genau hingucken, ja, welche Regulierungsinstrumente brauche ich gegebenenfalls auch für die Wirtschaft, um wieder Wettbewerb entstehen zu lassen. Ne?
Also die Regionalisierung und Relokalisierung, damit haben wir ein ähnliches Muster wie das, was die Nachhaltigkeit sich auch schon länger anschaut. Ich würde gleich öffnen. Bitte überlegen Sie sich schon mal, wer jetzt zusätzlich zu den Slidos eventuell per Mikrofon sich einschalten möchte. Und Joanna, ich fand diesen Zeitaspekt spannend, weil wir den auch mal in einem Gespräch zwischen Lebensqualität und Umwelt und den Chancen der Digitalisierung hatten. Einerseits wird es so als positive Möglichkeit, dass man ganz schnell alles on the fingertip hat. Allerdings ist auch immer alles on the fingertip und immer mehr und immer schneller und immer integrierter. Brauchen wir so eine Art Zeitwohlstandspolitik oder wie kriegen wir da die Momente der Reflexion vielleicht wieder rein oder braucht es wieder Entschleunigung, um noch einen anderen Begriff aus der Nachhaltigkeitsszene mal durch die Gegend zu tragen, der sich da tummelt? Also wie würdest du da...
Ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich ein Umdenken von allem, wie wir unsere Zeit ist natürlich unser kostbarstes Gut und wie wir damit umgehen und wie wir uns gegen die ganzen Default-Voreinstellungen, die wir von allen Anbietern präsentiert bekommen, wehren und da selbst eine Achtsamkeit und eine Intentionalität reinlegen, wie wir mit allen Medien umgehen. Das ist für mich total wichtig. Und ich glaube, das ist auch knüpft an die Schockstarre an, von der Sie gesprochen haben. Ja, ich glaube, die Schockstarre ist ein Phänomen von einer bestimmten Generation von Menschen, die mit diesem Neuen nicht wirklich, ich bin damit auch nicht aufgewachsen, aber trotzdem sich nicht wirklich damit intensiv beschäftigen. Und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist das eine Generationsfrage. Ich sehe das auch in der ganzen Geldgebergeschichte. Also du hast Impfarm erwähnt. Ich bin Investorin in einem Ding, das heißt Stadtfarm, auch hier vor Berlin, machen Urban Farming, nicht vertikal, sondern in Gewächshäusern. Und das ist was total, auch digital mit viel Sensorik optimiert, super nachhaltig, aber dafür Finanzierung zu finden, in den etablierten Töpfen ist super, super schwer, ja, weil dann doch die Geldgeber doch immer noch nach sehr konventionellen, rein irgendwie wirtschaftlich orientierten Kriterien meistens entscheiden. Und das andere, die anderen Finanzierungsformen, wir reden viel über Impact Investing, zeigt mir die Impact Investoren in Deutschland. Ja, also da wird viel drüber geredet, aber ich bin seit 11 Jahren in diesem Bereich, ich habe fast keine getroffen bisher. So, also ich denke, für mich ist dann ganz viel wirklich Finanzierung, ja, dass wir wirklich sagen, wir wollen das haben, dann müssen wir auch da Ressourcen reinstecken. Das ist für mich eine der Kernaspekte in dem Ganzen, dass wir wirklich Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die in so vielen Sachen so gut zusammenpassen könnten, dass wir das auch wirklich umsetzen können.
Mhm. Dirk, du wolltest noch eine kleine Anmerkung machen und dann bitte schon mal...
Ich wollte noch mal hinweisen auf die Chance für produktive Bündnisse zwischen digitaler Wirtschaft und der Nachhaltigkeitscommunity, weil ich stimme Ihnen zu, das hatte ich eben auch in dem kurzen Input skizziert, die technologischen Möglichkeiten, um Energieeffizienzen, Kreislaufwirtschaft, Materialflüsse, Management von Metabolismus und so weiter in den Griff zu kriegen, sind groß. Deswegen wäre es interessant, wenn aus diesen Teilen der Wirtschaft entsprechende politische Instrumente, die wir brauchen, um diese Prozesse zu beschleunigen. A price on carbon wäre was ganz Einfaches. Ne? Oder Kreislaufstandards, auf die wir die Wirtschaft verpflichten müssen, damit wir die entsprechenden Anreizstrukturen haben, wenn wir hier Bündnispartner finden würden. Das wäre sehr gut. Ne? Das ist der Punkt, Maja, den du ja eben angesprochen hast. Also hier haben wir Potenziale, die noch nicht gehoben sind, weil bisher gibt es keine Initiativen in diese Richtung. Ich höre nichts in diese Richtung. Ne? Ich möchte noch einen zweiten Aspekt hinzufügen, der die Zeitdimension beschäftigt oder die zweite Zeitdimension anspricht. Also ich stelle mir vor, wenn ich diese tiefen Veränderungen mir vor Augen führe, von denen ich lese in der Literatur, die uns bevorstehen, dann stelle ich mir vor, dass es für uns ähnlich kompliziert ist, uns eine Zukunft in 60, 70 Jahren vorzustellen, wie vielleicht für eine neolithische Bäuerin, die sich versucht hätte zu imaginieren, wie die erste Großstadt der Welt Uruk vor 4.000, 5.000 Jahren ausgesehen haben mag. Ne? Und dann die Städtebewohnerin in Uruk hätte sich die industrielle Revolution nicht vorstellen können. Das, was uns jetzt bevorsteht, ist wahrscheinlich ähnlich großskalig und tiefgreifende Veränderungen stehen hier uns bevor. Und die einzige Chance, da gestaltend einzugreifen, besteht, glaube ich, darin, dass wir beginnen, Zukünfte zu imaginieren, die wir haben wollen. Also was wollen wir eigentlich mit diesen technologischen Möglichkeiten, die da jetzt entstehen, was wollen wir eigentlich am Ende des Tages damit erreichen? Was sind die Ziele, die wir damit ansteuern? Was soll dabei rauskommen? Wie soll unsere Gesellschaft aussehen? Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir von den technologischen Eigendynamiken überrollt. Das ist ja die Art und Weise, wie diese schockstarre Personen in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen den augenblicklichen Prozess wahrnehmen. Also die einzige Chance, Gestalten einzugreifen, ist der Versuch, lebenswerte Zukünfte gemeinsam zu imaginieren und sie in unseren Gesellschaften nach und nach zu verankern.
Wen darf ich dazu holen? 1, 2, 3. Bitte gerne die Dame zuerst. Ja.
Hallo, guten Abend. Ich bin von der Open Knowledge Foundation Deutschland, Juliane Krüger, und wir sind Teil der Konferenz Bits und Bäume, die sich genau das zum Thema macht. Und ich würde gerne eine Frage zum weiter Nachdenken einwerfen, worüber wir sehr lange nachgedacht haben, ist, kann man eigentlich die Digitalisierung als eine Community gegenüber die Nachhaltigkeits-Community stellen? Denn die Nachhaltigkeit ist ja das Ziel, was wir erreichen wollen, und die Digitalisierung ist am Ende eigentlich der Weg, um dahin zu kommen. Und es gibt eigentlich keine Digitalisierungs-Community in dem Sinne. Natürlich gibt es die Nachhaltigkeitsszene, weil also wir haben jetzt erstmal sozusagen das Framing Techie-Community. Und zur Digitalisierungs-Community würden ja auch sowas wie Silicon Valley und so weiter gehören, die ganz, ganz andere Richtungen haben und auch ganz andere Werte haben zum Beispiel. Und genau, das wäre so ein bisschen meine Frage, vielleicht genau da an das Gespräch anknüpfend, haben Sie auch nochmal so eine Idee, wie man da so weiterdenken könnte?
Also zu differenzieren zwischen der Techie, der Coding-Community und der Corporate-Community?
Genau, weil ich tatsächlich in Frage stellen würde, dass es eine Digitalisierungs-Community gibt, weil es einfach viel verzweigter ist und viele verschiedene Richtungen haben. Und ich glaube, das, was uns sehr weiterhilft bei dieser Richtung der Nachhaltigkeit, sind eben die Techie-Coding-Communities im weiteren Sinne, weil die eben auch soziale Ansprüche haben, weil sie eben gemeinsam auch an etwas, an einer Zukunft werkeln und man sich da eben an einer Schnittstelle gut treffen kann. Mhm. Mhm.
Es geht auch nicht um Schubladen, sondern es geht um Beobachtungen von, wo finden Diskursräume relativ geschlossen oder eben offener zueinander statt. Aber ich nehme den Punkt auf jeden Fall mit. Wollen wir noch ein, zwei weitere sammeln und dann nochmal, genau.
Ja, vielen Dank, Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde Berlin. Ich nehme das auf, was Sie gerade, Herr Messner, gesagt hatten. Ich glaube, die Diskussion führen wir natürlich zu Recht über Gefahren, über Chancen, Gefahren, Nebenbedingungen der Digitalisierung. Aber im Hinblick auf Nachhaltigkeit würde ich Sie bitten, einmal die Perspektive einzunehmen. Wir leben in einer massiv nicht nachhaltigen, nicht dauerhaft möglichen Welt, mit und ohne Digitalisierung. Wenn es jetzt die ganze Digitalisierung, die natürlich Ressourcen und so weiter verbraucht, nicht gäbe, wenn wir nicht darüber reden, was gerade läuft und was wir beobachten, wenn wir annehmen, wir haben das Problem zu lösen, in eine nachhaltige Welt zu kommen. Und wir haben diese Technologie der digitalen, wir haben diese neuen digitalen Technologien. Was wären für Sie die drei wichtigsten Aktionen, Handlungen, vielleicht politischen Rahmenänderungen, damit die Digitaltechnologie wirklich dazu beitragen kann, und zwar massiv, substanziell dazu beitragen kann, das Problem der Nicht-Nachhaltigkeit unserer Welt zu lösen? Ich glaube, wenn wir diese Frage versuchen zu beantworten, dann können wir darüber nachdenken und welche Fehler, die wir jetzt schon im nicht nachhaltigen Nutzung der Digitaltechnologie beobachten, können wir vermeiden. Dankeschön.
Zack, die Abschlussfrage vorweggenommen. Wunderbar, wir sammeln noch eine. Nee, doch. Benjamin, du wolltest auch, ne?
Ja. Benjamin Nölting, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ich will noch mal einen ganz anderen Strang einführen aus der Nachhaltigkeitsdebatte. Da denke ich, dass Suffizienz, obwohl sie einen schweren Stand hat, trotzdem ein hohes Potenzial hat. Da möchte ich noch mal anknüpfen an die Stichworte auf dem Podium, also kulturellen Wandel, Zeitwohlstand, vielleicht auch gelungene Lebensführung, Lebensqualität. Und ich
frage mich, gehen Suffizienz, also Suffizienz und nachhaltige Entwicklung gehen schon nicht so gut zusammen, aber können Suffizienz und Digitalisierung zusammengehen? Wenn Digitalisierung eigentlich eine beständige Reichweitenvergrößerung ermöglicht und eine ständige also Aufblähung von Optionsvielfalt, die mir zur Verfügung stehen, gibt es dann eigentlich überhaupt noch Potenziale in Richtung Suffizienz?
Ich versuche das ein bisschen zu verteilen. Ich hatte den Eindruck, Joanna, für dich mit gerade Better Place und Better Place Lab, diese Frage Mittel zum Zweck, wie kriege ich mir das besonders gut orchestriert, ne, dieses Verbinden Gemeinwohlorientierung und technologische Möglichkeiten, Suffizienz und Digitalisierung möglich, wer möchte das aufnehmen? Das ist ja so ein bisschen eine übergeordnete Frage. Und sonst, die anderen kriegen ja keine leichtere, ne? Was sind die drei Dinge, die wir jetzt ganz kurzfristig und intensiv anpacken sollten, damit wir wirklich schaffen, die technologischen Potenziale aufs Lösen der Nachhaltigkeitsprobleme anzuwenden.
Okay, ich kann ja mal anfangen. Ja. Also ich in meiner Welt, gut, ich habe mich erst angefangen für Digitalisierung zu interessieren und dann für Nachhaltigkeit. Und für mich ist es so, dass Digitalisierung eigentlich genau die Technologie ist, die hoffentlich noch zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, um uns die Werkzeuge an die Hand zu geben, um das Bewusstsein von einer kritischen Masse auf jeden Fall von Menschen für diese eine Welt zu erzeugen. Ja, ich hatte vorhin gesagt, jeder von uns hat die Welt in seiner Hosentasche. Wir sind ständig damit konfrontiert und das übt einen Druck auf uns aus, mit dieser Vielfalt und mit dieser Komplexität klarzukommen. Und ich sehe, dass immer mehr Menschen, ja, viele Menschen fühlen sich überfordert, aber andere immer mehr auch sehen sich als Akteure an und nutzen dann auch wiederum digitale Kollaborationstechnologien, um gemeinsam im Bereich Open Innovation, Crowdfunding und so weiter zusammenzuarbeiten an diesen Lösungen. Ja, und da entsteht ganz viel, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Habitats zusammenkommen, sehr dezentral und selbstorganisiert. Und für mich ist Selbstorganisation ein Schlüsselwort, welches sowohl die Digitalisierung als auch, soweit ich den Nachhaltigkeitsdiskurs verstehe, die Nachhaltigkeitsdebatte zusammenfasst. Weil, ja, wir haben heute auch gehört, es gibt diese starke Konzentration, aber wenn ich mir in einem größeren kulturellen Raum anschaue, was Digitalisierung bewirkt, dann ist es eine Selbstorganisation. Dieser ganze große Trend von New Work zum Beispiel, ja, neue Arbeitsformen, wo Menschen nicht mehr hierarchisch arbeiten wollen, sondern sich selbst organisieren wollen. In meiner zugegeben limitiertem Verständnis von Nachhaltigkeit ist das eines der Kernprinzipien von Umwelt und von Natur, die da zusammenkommen. Und das sind so diese Linien, wo ich eine ganz, ganz große Chance sehe, dass wir die großen Umweltthemen und die ganzen Nachhaltigkeitsherausforderungen, vor denen wir stehen, dass wir dafür auf jeden Fall die richtigen Werkzeuge haben und dass es jetzt an uns liegt, die zu nutzen.
Teil von New Work ist ja ein Stück weit auch nochmal zu fragen, welche Rolle sollte Arbeit spielen, wie sollte Arbeit gestaltet werden, was sollte auch an Erlebnissen während der Arbeitszeit für Menschen möglich sein, hat viel mit Quality of Life-Fragen zu tun.
Ja, genau, und ich meine, ganz viel in der New Work-Debatte wird ganz viel davon geredet, als ganzer Mensch zu erscheinen, nicht nur mit seinem irgendwie so professionellen Dasein am Arbeitsplatz zu sein, sondern sich wirklich mit seinem Innen und Außen irgendwie einander zuzuwenden. Also ein ganz neuer Fokus auf Beziehung, ja, den ich total interessant finde und der natürlich im Digitalen, aber auch im Analogen einfach, glaube ich, wieder mehr in unser Bewusstsein rückt.
Herr Kulik, ja, ich finde das mit der Suffizienz total spannend, ob und wie das diskutiert wird, ne, weil das ist ja schon, wenn man von außen mal so drauf schaut, ist so die Idee von den Digitalunternehmen schon stärker an diesem höher, schneller, weiter, mehr und überall rein. Während die Suffizienzfrage ja so ein bisschen guckt, wo reicht es denn ja eigentlich auch mal, vielleicht lassen wir was sein. Wird das reflektiert? Wie wird das reflektiert? Vielleicht sind es andere Begriffe. Ne? Es kann ja sein, dass wir über ähnliche Themen reden, nur eben andere Terminologien nehmen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Und dann,
ich möchte zunächst an der Stelle ein Buch empfehlen, und zwar von Barry Schwartz, einem amerikanischen Psychologen, das heißt The Paradox of Choice. Und ich glaube, das nimmt das Thema ganz gut auf. Was ist denn das Paradox der Auswahl? Sie hatten angesprochen, und Sie jetzt auch gerade, ne, die digitalen Technologien ermöglichen immer mehr Optionen, immer mehr Auswahlpotenzial. Die Grundgesamtheit meiner Möglichkeiten steigt. Und in diesem Buch beschreibt er diese Dinge ganz gut, auch wieder sehr, sehr einfach. Er sagt, wenn Sie in Einkaufsladen gehen und da gibt's manchmal ja so Stände, wo man was probieren kann. Wenn da so 6 Marmeladen stehen, auch wenn ich nicht so viel Hunger habe, so ich bin beim Einkaufen, 6 kann ich probieren. Wenn da 13 oder 15 stehen, schaffe ich nicht alle. Und ich bin deutlich zufriedener, wenn ich aus den 6, die ich probiert habe, eine mitgenommen habe, weil ich sage, ich habe alle probiert, ich kenne die Grundgesamtheit, ich habe mich für die beste entschieden, ich bin zufrieden. Jetzt ist Schluss, ich brauche nicht noch mehr. Und die, die aus den 13 probiert haben, die waren nach 2 Wochen echt unglücklich im Vergleich, weil die gesagt haben, Mensch, war vielleicht doch die schwarze Johannisbeer besser, die habe ich nicht probiert, ich weiß nicht, ich brauche noch mehr. Und ich glaube, das ist wieder auch die Kulturfrage, die Möglichkeiten der Digitalisierung von Partnerwahl, Parship und anderen Börsen bis hin zu LinkedIn, die uns Jobs aus der ganzen Welt ermöglichen. Wir sind völlig entgrenzt damit. Und ich glaube, das Thema Selbstorganisation ist da ein ganz wichtiges, um sich da auch nicht zu verlieren in so einer Welt. Und ich glaube, das ist eben eine Frage, die jeder für sich selber irgendwo beantworten muss, weil ich glaube, die technologischen Möglichkeiten, die gibt's nicht seit der Digitalisierung, die gibt's schon seit Einsätzen der Globalisierung zunehmend, die gibt's seitdem ich irgendwie um die Welt fliegen kann, also schon viel mehr Tools haben Möglichkeit und Horizonterweiterung durchgeführt. Ich glaube, das ist eine Frage und deswegen wird das vielleicht auch gar nicht in der psychologischen Dimension diskutiert, die glaube ich, jeder mit sich selber auseinandersetzen muss, wo er aufhören muss vielleicht auch, zumindest ist das seine These, aufhören, ein Maximierer zu werden und immer zu versuchen, das Optimum rauszuholen. Das geht nämlich nur, wenn ich die Grundgesamtheit komplett kenne, sondern quasi, er nennt das ein Satisfier zu werden. Also irgendwann zu sagen, ich gebe mich auch zufrieden, ich versuche suffizient zu leben, ich schränke mich wieder ein, ich brauche auch nicht sozusagen jede dieser Möglichkeiten wahrzunehmen. Das ist ja auch ein legitimes Mittel, um sich irgendwo in Bereichen zu beschränken.
Hm. Frau Simon, Sie hatten eben schon...
Ja, das war eine direkte Reaktion, aber es passt jetzt auch ganz gut so ein bisschen einerseits zu der Frage noch, welche Visionen wollen wir haben und was ist das mit den Techies und den Nachhaltigkeits. Ich muss jetzt mal so ein bisschen Spielverderberin spielen, aber mein Gefühl ist sozusagen, man muss mal kurz mal einen Blick zurück aus der eigenen Blase rausnehmen. Ja? Also sozusagen, das ist ja irgendwie alles schön mit der Nachhaltigkeit und mit der Digitalisierung, aber wenn ich mir das anschaue, erstmal die Frage, wessen Vision, worüber reden wir denn? Wir reden über einen globalen Kontext, wo ganz unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Interessen haben und es ist schön, dass wir hier nachhaltig sein wollen. Wir tun das auf einem enorm hohen Niveau. Gegenüber Leuten, die in anderen Ländern jetzt ihr Recht einfordern, auch mal nicht so nachhaltig zu leben und Wachstum zu haben und sozusagen Autos zu haben und all diese Dinge. Also das muss man kurz mal mitdenken. Ja? Also dementsprechend so dieses Dezentral und Work-Life, das ist alles halt eine sehr, also ich verstehe das, aber ich glaube halt gerade in so einem Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung muss man diesen globalen Kontext mitdenken, sonst kann man sich's auch sparen. Ja, weil das ist sozusagen, ich weiß nicht ganz, wie man auf so einer individuellen, also nochmal, mir ist klar, man muss individuell was tun, aber man darf diese Perspektive, glaube ich, irgendwie nicht vergessen und auch die Frage, wessen Vision und wiefern ist die teilbar? Ich meine, wir leben de facto gerade nicht in der Welt, wo sich die meisten Leute vernetzen, um gute Dinge zu tun, sondern was wir haben, ist sowas wie Hassrede im Netz, wir haben Fake News, wir haben alle möglichen Probleme online. Und ich also sozusagen nur mal, wir haben Politiker, wir haben sozusagen Leute, wir haben die größte Flüchtlingskrise der Welt, also da haben Leute auch nochmal andere Sorgen. Und ich will damit nur sagen, vor diesem Hintergrund muss man auch über Nachhaltigkeit und Digitalisierung nachdenken. Ja, und deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt mal kurz in diesen Konsens reinschlagen, der mir so ein bisschen zu arg zentriert war auf so, also nochmal, ne, aber auf so Nachhaltigkeitswohlfühl und Work-Life und so, weil ich das Gefühl hatte, das muss man mitdenken. Wenn wir über global Nachhaltigkeit nachdenken wollen und auch über globale Kontexte von Digitalisierung. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, kommen wir nicht so wahnsinnig weiter. Das musste ich jetzt einmal loswerden.
Wunderbar. Inklusive von Re-Regionalisierungsstrategien, die wir ja vorhin auch schon mal kurz andiskutiert haben, die natürlich gesamte Wertschöpfungsketten global dann noch mit beeinträchtigen und so weiter. Und Dirk ist ja nun sowieso unser Experte für die globale Perspektive. Möchtest du das noch ein Stück weit aufgreifen?
Ich würde gerne an die Frage anknüpfen. Vielleicht komme ich zu Ihnen auch noch mit einem Schlenker. Ich würde aber gerne die Frage anknüpfen wollen, wo Ansatzpunkte da sind. Sie hatten diese Frage gestellt. Ansatzpunkte da sind, wo Digitalisierung problemlösend wirken kann. Und ich würde dazu Folgendes sagen. Also zunächst mal ist mein Eindruck, dass wenn wir uns diesen technologischen Dynamiken zuwenden, liegen hier Utopie und Dystopie so eng beieinander, wie ich das eigentlich selten erlebt habe in irgendeinem anderen Forschungsfeld, mit dem ich mich beschäftigt hätte. Nehmen wir die dystopische Seite. Ich habe das in meinem kurzen Impuls ja schon mal formuliert. Wenn man digitale Technologien und autoritäre Herrschaft zusammenführt, dann wird mir schwindelig. Ne? Man kann ja die ersten Anzeichen auf dieser exponentiellen Kurve sich im Augenblick in China, da arbeite ich oft, anschauen. Social Scoring, ne? Also wo Staaten ihre Bürger bis ins letzte Detail vermessen und dann mit entsprechenden Auflagen versehen sozusagen. Das ist eine grauenhafte Vorstellung. Ich spitze es mal zu. Stellen Sie sich mal Hitler und Stalin und Digitalisierung vor. Grauenhaft. Ja? Also Dystopie. Und dann auf der anderen Seite, wir werden in unserem Gutachten nicht nur dystopisch sein. Wir werden auch utopische Elemente einführen. Wir werden uns damit auseinandersetzen, ob es gelingen kann, im 21. Jahrhundert mit Digitalisierung den humanistischen Traum, wollen wir das nennen, zu stabilisieren. Und was Ansatzpunkte dafür sind, in diesen Technologien, die zu nutzen. Ne? Zwei, drei davon würde ich Ihnen gerne nennen. Wissensexplosion ist ein Element davon. Also wir werden unsere Gesellschaften besser verstehen, wir werden den Planeten besser verstehen, wir werden Kreislaufbewegungen von Materialflüssen besser verstehen. Das können Ansatzpunkte sein, Probleme besser zu lösen. Zweiter Punkt, wir brauchen für all das, was wir heute Abend diskutieren, natürlich globale Kooperation, um die es im Augenblick nicht gut steht. Das brauche ich ja niemanden hier im Raum erläutern. Aber diese Technologien schaffen die Bedingungen dafür, transnationale Vernetzung in einer Dimension und Breite zu schaffen, die vorher nie möglich gewesen ist. In virtuellen Räumen kann vom Potenzial her jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen Menschen auf der Welt interagieren. Also transnationale Kommunikation, transnationale Kooperation wird erstmals in der Geschichte der Menschheit technisch überhaupt möglich. Ich sage nicht, dass sie umgesetzt wird damit automatisch, aber das Potenzial ist da. Und wir werden einen Begriff einführen, vermutlich in die Diskussion, der könnte heißen Weltbewusstsein oder Weltumweltbewusstsein. Die neuen Technologien könnten uns die Chance geben, Weltgesellschaft besser zu verstehen und zu verinnerlichen, als wir bisher dazu in der Lage waren, weil wir uns besser vernetzen können. Wir können auch den Planeten auf eine ganz neue Art und Weise, ich kann mir vorstellen, Sie können im Museum damit arbeiten, erfahrbar machen, weil man im Grunde genommen in virtuellen Räumen jeden Punkt der Erde besuchen kann, auf eine sehr realitätsnahe Art und Weise. Das könnte uns helfen, Umweltbewusstsein und planetarisches Bewusstsein auf eine neue Stufe zu stellen. Ich rede von lauter Potenzialen. Ne? Und die Frage muss daher sein, wie wir diese Potenziale heben können. Was wir tun müssen, damit wir uns in die Lage versetzen, diese unglaublichen Werkzeuge, die da entstehen, in diese Richtung zu nutzen. Was heißt das für Bildungspolitik? Was heißt das für Kulturpolitik? Was heißt das für Wissensvermittlung? Was heißt das für Akteurskonstellationen, in denen wir uns austauschen müssen über diese neuen Möglichkeiten? Und der letzte Satz, den ich gerne noch anfügen würde, da komme ich zu Ihnen, ne? Die globale Dimension. Vermutlich können wir im Augenblick drei sehr unterschiedliche Ansätze, Digitalisierung zu nutzen, global beobachten. Und Europa könnte da eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht wäre das ein Projekt für Europa. Wir haben eine Perspektive, sagen wir mal ein bisschen holzschnittsartig, die Silicon Valley Perspektive. Die privaten Akteure gestalten die Digitalisierung und sind die großen Problemlöser weltweit. Das kann man so oder so kommentieren, aber das ist eine Sicht auf die Welt. Wir haben eine zweite Sicht auf die Welt. In China wird die kommuniziert. Ich rede oft mit chinesischen Entscheidungsträgern über diese Weltsicht. Das ist das optimale Tool, um die Gesellschaft zu gestalten. In positiver, aus unserer Sicht, positiver wie negativer Hinsicht. In China wird nachgedacht darüber, wie man Effizienzen steigert, Ressourcenkonsum reduziert und so weiter. Aber natürlich auch die Bürger transparent macht für den Staat. Der Staat als Gestalter der Digitalisierung. Ein sehr reales Projekt. Ne? In Europa versuchen wir ja, Digitalisierung und gesellschaftliche Entwicklung zusammenzudenken, ist ein schwieriges Projekt. Wir müssen uns ziemlich anstrengen, um es voranzubringen, weil wir haben noch keine Akteursallianzen, die das wirklich nach vorne bringen würden. Aber es wäre eine Aufgabe für Europa. Es wäre vielleicht auch ein identitätsstiftendes Projekt.
Herr Beckedahl, für die zwei bis drei Sachen, die Sie jetzt erstmal nahelegen würden.
Also wäre schön, ne, wenn Europa die Gesellschaft in der Netzpolitik in den Vordergrund stellen würde. Vor allen Dingen wird auf europäischer Ebene, aber auch auf Ebene unserer Bundesregierung eigentlich nur immer Netzpolitik mit Wirtschaftsförderung gleichgesetzt. Also eigentlich ist das so eine Art Industriepolitik und keine Gesellschaftspolitik, die es meiner Meinung nach sein sollte und Ihrer Meinung nach anscheinend auch. Aber da sind wir ja wahrscheinlich Verbündete. Drei Sachen, die man jetzt bräuchte, um ganz schnell eine digitale Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Ich würde sagen, eine radikale Verwendung von freier Software und offenen Standards, zumindest in der öffentlichen Verwaltung, erstmal da, wo der Staat tatsächlich was machen könnte. Das wird seit 20 Jahren angedacht, wenig ist da passiert, zumindest nicht so viel, wie es passieren sollte. Leuchtturmprojekte wie München sind dann jetzt wieder zu Microsoft gegangen. Eigentlich besteht der Großteil unserer öffentlichen IT-Infrastruktur aus Microsoft. Das ist so das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Der zweite Punkt ist, wenn man sich mal so die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung anschaut und so weiter, dann liest man sehr viel von Start-up-Förderung, Industrieförderung und so weiter. Das ist ja auch auf der einen Seite ganz schön sinnvoll, wenn man Wirtschaft auch transformieren möchte. Auf der anderen Seite fehlt mir aber komplett der Punkt digitale Demokratieförderung, wo beispielsweise auch Alternativen, freie Software-Alternativen, Open-Source-Projekte ebenso gefördert werden könnten wie viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die zum Beispiel vor Ort die Freifunker oder sonst irgendwie dazu beitragen, digitale Spaltung zurückzudrängen, wo die Kommunen eigentlich versagen. Der dritte Punkt ist Zugang zu Wissen und Kultur fördern. Das geht eigentlich nur einher mit einer radikalen Reform des Urheberrechts. Bisher wird immer bei jeder Reform des Urheberrechts versucht, das Urheberrecht noch stärker durchzusetzen. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, immer weiter Urheberrechtslaufzeiten beispielsweise zu verlängern, damit die Öffentlichkeit, damit die Allgemeinheit keinen Zugriff darauf bekommen kann. Also hier bräuchten wir eine radikale Reform des Urheberrechts, um den Zugang zu Kultur und Wissen in den Vordergrund zu stellen und damit auch nachhaltiger zu machen.
Also wir haben doch mehr Parallelen zwischen der Digitalisierungspolitik oder Nachhaltigkeitspolitik. Eine der großen Forderungen seit 20 Jahren ist, glaube ich, dass das öffentliche Beschaffungswesen doch vielleicht nachhaltig einkaufen könnte. Ich würde noch mal, oha, jetzt wird es immer mehr, wie immer, ne? Ich würde, also einfach kurz und knackig, 1, 2, 3, 4 noch mit reinnehmen. Quotieren kann ich vielleicht.
Heiner Benking, ich habe gerade mit Freude und Stirnrunzeln kennengelernt, dass Goal 18 mit Digitalisierung und Privacy jetzt in der Welt ist. Ich möchte davor warnen, vor 3/4 Jahr haben wir gesagt, dass Goal 17 ist ein super Ziel und leider haben die Marketingleute die Unterstützung der Ziele, der Werkzeuge, um all diese Goals zu erreichen, aus den ganzen Publikationen rausgebracht. Es gibt Diskussionen seit 3/4 Jahr, das als Würfel dreidimensional die SDGs darzustellen und wirklich in verschiedenen Würfeln die jungen Leute da mitreden zu lassen, dass wir endlich vom Listen- und Tabellendenken wegkommen. Also ich bewundere, was Sie da heute Morgen gemacht haben im BBGU, aber ich warne, wenn wir nicht nachvollziehbare, einfache, kohärente Systeme schaffen, die das ganze blinde Flecken, es gibt noch 37 andere Dinge, die nicht in den 17 Zielen und 169 Unterzielen erhalten sind. Wenn wir da nicht an kohärenten, einfachen Rahmen arbeiten, und das wird gemacht seit 2 Jahren, rund um die Zivilgesellschaft, nicht rund um das High Level. Also ich wollte nur sagen, Congratulations, Digitalisierung ist aber nicht alles. Wir brauchen das Analoge auch.
Gibt es noch irgendeine Frau dazwischen? Ah, dann werden Sie vorgenommen. Frau Peters.
Vielen Dank. Ulrike Peters von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ich würde gerne noch mal ein Thema adressieren, das Herr Messner vorhin gestreift hat, nämlich die Frage, wie Digitalisierung Stoffflüsse oder auch Energieverbräuche und Flüsse beeinflusst beziehungsweise nachhaltiger gestalten könnte. Energie wurde vorhin schon angesprochen. Ich will 3 Beispiele nennen. Herr Kublik sagte, es wäre ja nicht so wichtig, wie viel Energie man verbräuchte. Dem möchte ich erstmal widersprechen, denn je mehr Energie durch die Digitalisierung das papierlose Büro wird ja mehr Energie verbraucht und diese Energie muss natürlich regenerativ bereitgestellt werden. Also es ist wichtig, da muss man in dem Bereich dazulegen, das ist eine Herausforderung. Durch elektronische Produkte gibt es eine Dissemination von seltenen Erden, strategischen Metallen. Da geht es um die Frage, wie diese Produkte konstruiert werden können, dass man die besser in der Kreislaufwirtschaft zurückführen und hochwertig recyceln kann. Das ist ein weiterer Punkt, der eher Probleme macht im Moment und wo Digitalisierung Entlastung vielleicht bedeutet bei den Stoffflüssen, ist ja bei der dezentralen Fertigung beispielsweise, wenn Bauanleitungen für Möbel weltweit elektronisch bereitgestellt werden können und Vertragstischlereien das dann vor Ort bauen und regionale Stoffflüsse kreieren. drei Beispiele. Gibt es da Aspekte, die Sie vertiefen wollen bei dem Gutachten?
Und dann hinten. Ich bin ein Mann jetzt, aber trotzdem. Guido Halbig, Klimawissenschaftler beim Deutschen Wetterdienst. Wir versuchen gerade in einigen Forschungsbereichen in der Stadt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verbinden, dynamische Wegführung oder klimaoptimierte Wege für Senioren. Ein anderes Anliegen habe ich aber, was mir ein bisschen zu kurz kam. Wir müssen das Thema Entfremdung ansprechen. Wir haben eine sehr große Entfremdung der Menschen von der Natur, schon sehr lange, und aus meiner Sicht auch eine Entfremdung von dem Thema Digitalisierung. Wenn Sie allein das Wort Algorithmen in den Raum werfen, dann sind alle erstaunt und sagen, toll, keiner weiß, was das ist. Wir müssen in der Schule anfangen, die Leute zu enablen, mit der digitalen Infrastruktur umzugehen, zu programmieren, selber aktiv zu werden. Warum gibt es denn kein deutsches Facebook, kein europäisches Facebook? Wo sind denn die ganzen Programmierer? Warum überlassen wir das Silicon Valley? Und das geht nur, wenn wir diese Entfremdung gegenüber der Digitalisierung auflösen, bei der Nachhaltigkeit auch eben das Thema Entfremdung von der Natur. Ohne, wenn wir das nicht beseitigen, wenn wir nicht immer mehr weiterhin den Autos den Vorrang überlassen gegenüber unseren Vorgärten etc. Also das sind für mich das wichtige Thema. Wir müssen die Entfremdung überwinden.
Einmal hinten würde ich noch mit dazu.
Dann. Carlo de Gensch, Öko-Institut. Ich würde gerne das von der Kollegin von der DBU gerne nochmal ergänzen. Also aus unserer Sichtweise und unseren Analysen ist die Zunahme des Energie- und Rohstoffbedarfs durch die Digitalisierung schneller als das, was er an der einen anderen Stelle einzusparen vermag oder uns unterstellt. Also ich finde, für eine ehrliche Diskussion müssen wir auch diesen Mythos verlassen, dass die Cloud irgendwie virtuell wäre. Also Virtualisierung, die ganze Digitalisierung ist ja von Begriffen geprägt, die so tun, als ob es keinen Ressourcenbedarf gäbe, als ob es keinen Energiebedarf gäbe. Und für eine gute Gestaltung brauchen wir auch sowas auf europäischer Ebene wie eine Ökodesign-Richtlinie der Digitalisierung. Dafür sagt die Kommission momentan völlig, weil sie sich im Klein-Klein einzelner Geräte versucht abzumühen. Und der große Blick aufs Ganze geht völlig verloren.
Einmal ganz hinten bitte noch, ein letztes Wort mal, und dann können Sie schon mal ein bisschen überlegen, wer sich vielleicht was davon rauspicken möchte.
Ja, Silvia Hennig, ich bin von Neuland 21. Das ist ein Think Tank für die Digitalisierung im ländlichen Raum. Ein Thema, das mir heute Abend vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir haben, glaube ich, gerade gehört von der Entfremdung von der Natur. Das ist tatsächlich eine weitere Parallele zwischen der Digitalszene und der Nachhaltigkeitsszene, dass da der ländliche Raum eher so als so eine Digital Detox Zone wahrgenommen wird. Wir haben vorhin kurz gehört, dass von Frau Simon, ja, vielleicht ist es auch nachhaltiger, nicht bei Amazon zu bestellen, sondern eben zum Laden zu gehen. Das stellt sich vielleicht im ländlichen Raum anders dar, wenn man vielleicht als Dorf insgesamt lieber online bestellt und eine Logistikkette organisiert, die vermeidet, dass 500 Bewohner aus dem ländlichen Raum regelmäßig in die Stadt fahren, um bestimmte Besorgungen mit dem Auto zu erledigen. Diese beiden Sachen muss man stärker zusammendenken. Das wird in vielen, also ich glaube, die UN hat es gerade wieder festgestellt in dem Megacities-Bericht, dass man da mehr zusammengehen muss. Ich würde mich freuen, wenn darauf vielleicht noch mal jemand von Ihnen eingehen könnte.
Also die große Ressourcenfrage, Herr Kulig, möchten Sie die noch mal mitnehmen, wie die Bitkom damit jetzt weiterarbeiten will? Dirk, willst du noch eine Akteursallianz jetzt aus dem Hut zaubern, die du besonders vielversprechend findest? Oder machen wir jetzt ein großes Better Place Lab, um zu gucken, welche vielversprechenden Initiativen bieten sich denn an und wie kriegen wir das am besten auch noch europäisch umgesetzt?
Also ich würde dann lieber was zur Entfremdung sagen.
Okay.
Die Ressourcenfrage ist, wie Sie völlig richtig gesagt haben, eine hinter jeder Cloud steht irgendwo ein fettes Rechenzentrum. Ja, klar. Aber das ist was, da kann ich gar nicht widersprechen. Das ist ein Fakt, das ist wahr und das ist auch Sinn der Sache, dass man die zum Beispiel irgendwo jetzt auch mit einer Datenschutzgrundverordnung einfach in Nordschweden oder Nordnorwegen aufstellen kann, wo viel nachhaltige Energie produziert wird. Da ist es eh kälter. Das ist gar nicht so schlecht für Rechenzentren. Braucht man nämlich weniger, um die runterzukühlen. Also von daher, ja, Digitalisierung, gerade Blockchain, das Thema wurde angesprochen, das ist der absolut größte Energiefresser wahrscheinlich, was wir gerade so an innovativen Digitaltechnologien sehen. Aber nochmal, und das ist mein wichtiges Plädoyer an der Stelle, es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, Digitalisierung versus Energieversorgungsfragen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, es ist eher, und das ist was, das nehme ich gerne nochmal mit, das ist aber auch was, was wir durchaus an die Branche kommunizieren. Und es gibt ja auch Unternehmen, die da auch Vorreiter sind in dem Bereich und komplett auf nachhaltige Energien umgestellt haben. Das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass wir eben konsequent auf nachhaltige Energien umstellen, und zwar komplett. Dann ist es de facto auch natürlich nicht völlig egal, aber jetzt überspitzt gesagt, nicht so zentral, wie viel Energie wir dann verbrauchen an manchen Stellen. Und ich glaube, dann ist halt der Fakt, wo die Digitalisierung dann Skaleneffekte hat, die ist dann viel größer an der Stelle. Aber ich bin auch gern bereit, an der Stelle noch weiter zu diskutieren. Machen wir vielleicht im Anschluss dann.
Also welche Akteursallianz brauchen wir jetzt, damit wir diese Rahmenbedingungen, dass wir möglichst schnell komplett erneuerbar sind und vielleicht auch darüber nachdenken, ob es trotzdem irgendwelche Caps gibt?
Also Akteursallianz habe ich eben schon was gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes sagen, wenn du es mir erlaubst.
Na gut.
Ich würde diese Ressourcenfrage auch nochmal ansprechen, weil ich würde zunächst mal den Ausgangspunkt teilen, dass Potenziale da sind wir zusammen, würde ich sagen, ne, um Ressourceneffizienzen zu nutzen. 3D hat enorme Ressourceneffizienzpotenziale und das kann man ganz gut zeigen. Mit der Präzisionslandwirtschaft kann man landwirtschaftliche Produkte und Ernährung besser sicherstellen mit weniger Wasser. Und Kreislaufwirtschaft könnte man voranbringen mit entsprechender digitalisierter Technologie, allein dadurch, dass wir Ressourcenflüsse tracen können. Wir haben vor 2 Jahren ein Urbanisierungsgutachten gemacht und wollten uns darüber Gedanken machen, welche Ressourcenkreisläufe man besser auf der lokalen, nationalen und globalen Ebene schließt. Und dabei ist uns aufgegangen und aufgefallen, es gibt gar keine Studien zu unseren Städten, wie die Ressourcenflüsse in die Städte rein und raus überhaupt ausschauen. Ganz wenige Ausnahmen. Solange wir gar nicht wissen, was da rein und raus geht, können wir schlecht Kreislaufwirtschaft organisieren. Technologien würden uns erlauben, das zu tun. Also insofern, da bin ich bei Ihnen. Ne? Und jetzt 2 Anmerkungen dazu. Das erste ist, wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft 100% 2050 setzt und dann mit politischen Instrumenten versieht, mit Rahmenbedingungen versieht, sodass wir die Technologien dann in diese Richtung nutzen, weil es gibt keinen Automatismus in diese Richtung. Wir müssen die Rahmenbedingungen entsprechend setzen. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, auch wenn wir das tun, müssen wir dann das Thema, das auch angesprochen ist, mit der Suffizienz, dennoch auf der Tagesordnung behalten. Weil die Art und Weise, wie Rebound-Effekte entstehen über Nutzung von Smartphones und allen möglichen anderen Geräten, das ist ja auch evidenzbasiert, was wir da beobachten können. Also wir haben Effizienzsteigerungen bei der Herstellung von irgendwelchen Geräten, meinetwegen 80%, aber wir benutzen 20-mal so viele Geräte anschließend, weltweit. Und das ist der Rebound-Effekt. Und den Rebound-Effekt können wir nur einfangen, wenn wir zugleich auch, und das ist dann ja eine Frage von Lebensstil, das ist eine Frage von kulturellen Mustern. Das ist eine Frage von gesellschaftlichen Vereinbarungen. Also das sind die beiden Dinge, die wir ins Spiel bringen müssen. Wir brauchen dann Politiken, die setzen Dekarbonisierung und 100% Kreislaufwirtschaft einerseits und wir brauchen diese Diskussion um die Suffizienz andererseits. Und da werden dann Akteursallianzen mit den Wirtschaftstreibern, die da unterwegs sind, die würde ich mir wünschen. Ne? Mhm.
Ich wollte nochmal auf die Punkte, also wir haben noch die unterschiedlichen Kontexte, die es natürlich zu berücksichtigen gibt und dann die Entfremdung generell.
Und das Land.
Genau, das meine ich mit den Kontexten ein Stück weit.
Ja, vielleicht sage ich ganz kurz was zum Land, weil ich habe gestern den Gründer von Lilium, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind diese Flugtaxis, die in München entstehen, gerade kennengelernt. Und der beschrieb, wie durch eine Technologie, von der er und Tom Enders, der Airbus-CEO, ausgingen, dass sie in 10 Jahren Standardbauen sein werden in Deutschland. Davon ausging, dass wir vollkommen neu dieses Land- und Stadtphänomen vollkommen neu denken werden, weil plötzlich die Radien so ganz anders werden. Ja? Weil nämlich plötzlich
tatsächlich man innerhalb von 15 Minuten zu einem Preis, der begünstiger ist als ein Taxi heute, 70 Kilometer Radius befliegen kann mit dieser Technologie und dass dadurch der gesamte ländliche Raum von Grundstückspreisen, Ressourcennutzung, alles sich vollkommen verändern wird. Fand ich auf jeden Fall interessant, ja, von Leuten, die wirklich ganz konkret an dieser Technologie dran sind. Die gehen ganz fest davon aus, dass das kommen wird, dass wir Flugschneisen in der Luft haben werden und dass das einfach ja, wiederum auch den ländlichen Raum total transformieren wird. Für mich ist diese Frage der Entfremdung sehr interessant. Und ich erfahre sie hauptsächlich da in den Bevölkerungsgruppen. Also ich glaube, dass unsere die Eliten unserer Gesellschaft, die normalerweise Orientierung für ein Zukunftsthema geben könnten, dass die nicht sprechfähig sind. Die wissen nicht, wohin es lang geht. Ja, der digitale IQ von vielen Politikern, von vielen auch etablierten Wirtschaftsbossen ist so, keine Ahnung, was da kommt, irgendwelche Startups panisch aufkaufen, um irgendwie Innovationen in mein Unternehmen reinzukriegen. Ja, also da ist nicht, man hat nicht, und das spürt einfach, das spürt man als Bürger, ja, dass da nicht eine Orientierung ist, nicht, dass die Leute mir sagen können, so und so wird das in 20 Jahren aussehen, sondern hier ist der Prozess, entlang derer wir zusammen diesen Weg gehen werden. Ja? Und ich glaube, das erzeugt bei ganz vielen Menschen dieses Vakuum, das spüren wir einfach total, dass das vorhanden ist. Und das ist in anderen Bevölkerungsgruppen ist das nicht vorhanden. Ja? Wenn man sich eine Szene, und die ist global, anschaut, wenn man sich, ich habe in vielen Ländern Feldforschung gemacht und digitale Startups mir angeschaut, die im sozialen Bereich tätig sind. Wir sehen unheimlich viel Vorstellungskraft, unheimlich viel Ermächtigung von Menschen. Der Markt für Crowdfunding im sozialen Bereich war im letzten Jahr 35 Milliarden Dollar schwer. Ja, also 35 Milliarden Dollar sind in irgendwie im weitesten Sinn Innovations- und soziale Initiativen reingeflossen. Das ist sehr, sehr viel Geld, was, wenn man nicht in diesem Bereich, auf diesen Plattformen, in denen ich natürlich mich irgendwie tummel, präsent ist, den man nicht mitkriegt. Und das ist ein globales Phänomen. Es gibt in Indien genauso sehr, sehr gute Massen-Crowdfunding-Plattformen wie in Deutschland oder in den USA. Also für mich ist es dieser, wie schaffen wir es, diese Entfremdung, die definitiv herrscht, zu überbrücken. Und da ist wiederum wieder für mich Bildung das wichtigste Element. Weil wenn ich mir anschaue, die Welt verändert sich so schnell, aber wir als Menschen sind nicht in der Lage, und ich würde sagen noch nicht, so fluide auch zu bewegen. Ich glaube, das ist ein Trend, wohin wir gehen werden, dass wir nicht mehr so, wir sind ja als Menschen auch überhaupt nicht statisch. Jede Sekunde verändern wir uns. Ja, alles in uns ist einfach ständig im Fluss. Aber wir erleben uns nicht so, weil wir aus Sicherheitsgründen immer an einer bestimmten Identität festhängen. Und in dem Moment, wo wir als Menschen die Entwicklung hinmachen, etwas, was in der Erwachsenen-Entwicklungspsychologie als Self-Authorizing oder Self-Transformation beschrieben wird, wenn wir dahin gehen, uns anders zu verstehen, und das ist eine Frage von Bewusstseinserweiterung, dann werden viele von diesen Fragen, die uns heute super komplex erscheinen, dann werden die einfach sein. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Wort, Complexity is Simplicity in the right cup. Das Cup ist unser Bewusstsein, was wir alles erfassen können als Menschen.
Beim Club of Rome haben wir mit Erzurich von Weizsäcker diskutiert, die neue Aufklärung, aber wir können nicht so lange warten, bis alle neu aufgeklärt sind. Vorher müssen wir schon noch was machen, damit die Lebensbedingungen erhalten bleiben.
Das vielleicht stimmt, aber wir brauchen auch nicht alle. Wir brauchen, glaube ich, eine kritische Masse, die du in jeder Gesellschaft brauchst, um die voranzubringen. Mhm. Ja.
Und oft sind ja strukturelle Veränderungen und Aufklärungsprozesse genau schöne Feedback-Loops. Ja. Vielleicht gehen wir da mal in die...
Ja, ich wollte noch was zu den Flugtaxis sagen, weil ich da auch vor kurzem eine schöne Präsentation gesehen habe und dann mir ein bisschen darüber Gedanken gemacht habe. Da wurden nämlich die Flugtaxis so verkauft, dass man in 10 Minuten von München vom Bahnhof zum Flughafen kommt.
Yay!
Und zwar mit der Begründung, die Begründung klang total logisch. Ein Taxi braucht eine Dreiviertelstunde, kostet 100 Euro. Das Flugtaxi soll es in 10 Minuten schaffen, auch für 100 Euro. Und ich saß mir nur da und dachte mir so... Wie sozial und nachhaltig ist das eigentlich, wenn jetzt zukünftig die ganzen Reichen ganz schnell von A nach B kommen können und wir zusätzlich noch irgendwie die Aussicht auf schöne Flugtaxis mit Lärm in der Luft haben, die Bienen keinen Platz mehr zum Fliegen haben. Und dachte mir so, na, eigentlich träume ich von klein auf von fliegenden Autos, aber die Entwicklung gerade habe ich zumindest, oder bin ich jetzt noch nicht so ganz davon überzeugt, dass sie der gesamten Gesellschaft zugute kommt, weil
allein, das kann sich nicht jeder, eine 100-Euro-Taxifahrt vom Bahnhof zum Flughafen leisten. Dann nimmt man auch für 8 Euro oder so die Bahn lieber, die ein bisschen länger dauert. Das ist aber nur der Punkt, weil du das Beispiel gebracht hast. Aber um noch was Verbindendes zu machen. Du sprachst am Anfang von all den Projekten, die nicht gefördert werden können, weil wir in Deutschland keine Förderung haben. Sie sprechen von einer anderen Wirtschaftspolitik. Da vorne gab es gerade Beispiele von, wie können auf dem Land Dörfer zusammen Bestellungen aufgeben. Hier bietet sich eigentlich die große Chance an, mal in Plattformkooperativen zu denken, Genossenschaftsmodelle vielleicht nochmal aufleben zu lassen und nicht die ganze Zeit immer nur Venture Capital gestärkte Geschäftsmodelle in den Vordergrund zu stellen, die nicht gemeinwohlorientiert sind, sondern mal tatsächlich eine Förderung in Richtung gemeinwohlorientiertes Wirtschaften zu bringen, weil ich glaube, diese Modelle sind viel nachhaltiger, vor allen Dingen dann auch im ländlichen Raum, wenn sich dann Dörfer wieder zu Genossenschaften zusammenschließen, die ja keine neue Erfindung sind, die aber durch das Internet hat diese Rechtsform mit der Verbindung von Plattformen, eigenen Plattformen, jetzt nicht Facebook und Co., irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich mal Wirtschaft wieder zu transformieren und sozial und ökologischer zu gestalten. Hm.
Frau Simon ist jetzt auch in Richtung Ihres Abschlussstatements.
Ja, genau. Also ich werde jetzt einfach versuchen, drei ganz kurze Punkte zu machen. Einmal noch der ländliche Raum und ich versuche aber am Ende positiv zu werden. Also erst noch mal kurz negativ. Ja. Das mit dem ländlichen Raum, ich komme vom Land, das Problem ist kein guter Internetzugang. Dann gab es diese genossenschaftliche, man schließt sich zusammen, weil nämlich Telekom kein Interesse hat, da vernünftige Leitungen zu legen. Sobald man das gemacht hat, hat die Telekom Interesse. Ja, also das muss man irgendwie mitdenken bei solchen Sachen. Schöne Idee, muss man zumindest genauer hinschauen. Zweiter Punkt, warum gibt es nicht diese gemeinsame Vision oder dieses gemeinsame politische Idee, wie das gehen soll? Ja, kein Wunder, weil halt die Leute ganz unterschiedliche Interessen an Digitalisierung haben. Da will das Innenministerium einfach was anderes als das Wirtschaftsministerium oder das Justizministerium. Das fängt sozusagen auf Bundesebene an, geht über Parteien und sozusagen deswegen gibt es da natürlicherweise keine, das ist zurück zur Frage, wer ist das wir? Ne? Dritter Punkt, und jetzt werde ich ein bisschen positiver Bildung. Ich glaube schon, dass sowas wie Programmieren, ich unterrichte Informatiker, ich bin an einem Informatikinstitut und ich glaube, es braucht natürlich auch Informatikkenntnisse in schon viel früheren Fällen in der Grundschule, wo auch immer, aber auch Mathe, also auch die klassischen Fächer. Man braucht auch Mathematik, man braucht Deutsch, man braucht gegebenenfalls politisches Verständnis. Das heißt, sozusagen, man muss gucken, was kriegt man in so Curricula rein und was fällt dann raus. Ja? Ich glaube, da muss sich was ändern, zu auch integrierteren Arten und Weisen über Digitalisierung nachzudenken, die zum Beispiel diese Reflexionsarbeit zusammendenken mit dem Programmieren und der Mathematik. Und ich glaube, da muss noch ganz viel sich tun. Ja?
Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ich versuche mich mal so ein ganz bisschen in verschiedene Botschaften mitnehmen, wieder aus der Denke heraus, der völlig überzeichneten Segregation in zwei Communities. Aber ich glaube, was vielleicht ganz spannend wäre, wenn ich jetzt gut zugehört habe, wirklich zu überlegen, wie können wir Wohlergehen und Lebensqualität für alle, wohl erkennend, dass das eine unterschiedliche Ausgangsbasis ist auf sehr unterschiedlichen Orten dieser Welt, als Anker nehmen für die gleichberechtigte Gestaltung von eventuell ganz andersartigen Beziehungen in der Zukunft. Also diesen kreativen Raum aufmachen, nicht aus dem Heute zu extrapolieren, sondern aus dem Verständigen darüber vielleicht zurückzudenken. Wie könnte das anders funktionieren und welche Potenziale gibt es da durch die Digitalisierung? Und da nicht nur Mensch und Natur, was in der Nachhaltigkeits-Community jetzt stärker ist, sondern die Technik damit reinnehmen, wo beides in ihren Potenzialen, aber auch in dem, was es an Entfremdung auch durch Technologisierung mitnehmen kann. Also wie kriegen wir dieses Mensch, Natur, Technik, neue Beziehungsgestaltung aus so einer Perspektive gedacht, aus der Zukunft? Das Zweite, und ich glaube, das wäre vielleicht so ein bisschen die Botschaft von der Nachhaltigkeits-Community zu den Digitalisierern, lasst uns mal richtig ehrlich machen mit dieser Dematerialisierung und mit der Materialbasis dessen, was wir Digitalisierung nennen und was wir eben mit Clouds etc. einfach nicht abkoppeln können. Also dieser ganze Diskurs um Entkopplung von Umweltverbrauch vielleicht lieber streichen und überlegen, wenn wir Beziehungen in den Vordergrund stellen, sehen wir ja auch dort, dass es immer Beziehungen geben wird zwischen den Interaktionen von Menschen, Technologie unterstützt oder nicht, und dem, was die natürliche Basis ist. Das heißt, eine Rückkopplung als gedankliches Muster stark zu machen und diese auch ganz ehrlich nachzuzeichnen. Das fände ich, wäre fantastisch, wenn da die sogenannte Digitalisierungs-Community eben mit einsteigt und wir dann sagen, wie schaffen wir das gemeinsam, diese Rückkopplung möglichst gut nach vorne zu bringen. Dann die Zeiträume, das fand ich schon auch nochmal spannend. Also Zeit und Räume, dafür Gestalt und vergleichberechtigte Räume, wie wir die Bedingungen und diese Beziehungen eben umsetzen können, die uns da ermöglichen. Da geht es viel aus Ihrer Perspektive in dem rein. Wieso können einige so viel kuratieren und vorwegnehmen, uns da durchnatschen ohne Ende und wir anderen können im Zweifel nicht mal mehr eine Adresse haben, um zu sagen, hallo, wir würden noch mitmachen wollen, auch vielleicht nicht nur unter euren Bedingungen, sondern anderen. Das heißt, dieses Kuratieren von Räumen, von Aushandlungsräumen, aber auch Zeiträumen, sich mit dieser Gestaltung der neuen Beziehung auseinanderzusetzen. Wie können wir die gemeinsam schaffen? Und das durchaus als politisches Thema zu setzen, weil ich glaube, Individualstrategien, das haben Sie ja auch sehr schön beschrieben, sind da in der aktuellen Disbalance zwischen Gestaltenden und denjenigen, die Nutzer sind, nicht ausgeglichen. Und das, was ich richtig interessant finde, dieses strukturelle Denken in Subsidiaritätsprinzip, also so eine Re-Regionalisierung, was Sie auch ein Stück weit stark gemacht haben, ist natürlich aus der Nachhaltigkeitsecke auch interessant. Das heißt, wo entkoppeln wir auch für die neuen Netze, die da entstehen, um Sicherheiten, Resilienz, Coping-Mechanismen einzubauen, falls es mal Schocks gibt, aber im Sinne auch vom Erdogan-TÜV, ne? Aber eben gleichzeitig auch CO2 einsparen, wenn die Ressourcen nicht so breit getragen werden, Land-Stadt-Kopplungen wieder regionaler zu gestalten, anstatt dass wir es auf dem ganzen Planeten also Re-Regionalisierung von all diesen Beziehungsgestaltungen, das wäre so der letzte Punkt auf der strukturellen Ebene und dann die Frage, weil Sie alle nochmal aufgebracht haben, welche Bildung braucht man dafür? Da können wir die BNE, Bildung, nachhaltige Entwicklung 4.0, UNESCO war zumindest vorhin auch vertreten, dann ja gleich gemeinsam weiterdenken bei Bier, Wein, Essen. Ich danke ganz, ganz herzlich, dass ihr bei uns dabei sind heute Abend und freue mich, wenn es weiter viele Gespräche gibt über die Drinks. Auch im Nachhinein meldet sich bei uns mit tollen Ideen. Wir sammeln noch Handlungsforschungsempfehlungen für das Gutachten und freuen uns sehr, mit Ihnen da in Resonanz zu bleiben. Vielen Dank.